Sir Puffy of Ramsey was wandering through forests of seaweed all alone. He had found the Crusades were an endless charade, so for now he called nothing hack home. One day he met little Bob of Beckley, beat him fair on a login by staff. Clever chums they did find, other fish of their kind, thwarting evil with hoompah and math.
Hallo, hier ist Chaos Radio Express, Ausgabe Nummer 105. Und diese Ausgabe hat mich jetzt mal wieder außerhalb von Berlin geführt, eine längere Zugreise in die Stadt Oldenburg, in Oldenburg, wie man so schön sagt und wie man dann auch immer zweimal eingeben muss, wenn man Online-Tickets bucht und sowas, damit man auch genau weiß, welches Oldenburg hier gemeint ist. Ja, und warum bin ich hier? Ich bin hier, um Felix Kronlage aufzusuchen. Hallo Felix.
Hey Tim.
Wieder einmal so ein Podcast, der schon seit Jahrzehnten geplant ist und irgendwie nicht so richtig, nicht so richtig in die Spur kam, mangels Terminverpeilung. Echt wirklich?
Ja.
Oh weia. Naja, aber das Thema ist ja nach wie vor ein aktuelles, ein Dauerbrenner sozusagen. Und zwar soll es heute gehen um OpenBSD, das Betriebssystem OpenBSD, wo du, Felix, ja nun schon ziemlich lange mit zu tun hast, oder? Seit wann denn eigentlich?
Also damit begonnen, mich für OpenBSD zu interessieren, habe ich 99 und orbitiere seitdem auch um die Gruppe der OpenBSD-Leute, insbesondere Wim, den ja nun, glaube ich, viele kennen, rum.
Wim van de Putte, der in Belgien
richtig
sozusagen der, tja,
KD85 und OpenBSD Merchandising in Europa sozusagen.
Genau, immer präsent, vielen bekannt, die vor allem auf CCC-Veranstaltungen rumgammeln, aber auch auf anderen, eigentlich auf fast, ich habe schon fast so den Eindruck, fast auf jeder Konferenz, die sich irgendwie in Mitteleuropa
richtig, was auch,
anbietet.
Ich, der Grund ist, warum es so viele europäische Entwickler gibt, meine ich, für OpenBSD, eben weil Wim überall präsent ist und auch die Leute zieht.
Mhm. Ja, ist, er verbreitet immer gute Laune und bringt sich ja auch auf eine besondere, wirklich auf eine sehr besondere Art und Weise ein in der Community.
Richtig, und immer im Mittelpunkt.
Ja, da gibt es aber ja eh so eine spezielle Feierlaune in der OpenBSD-Community, da werden wir noch drauf zu sprechen kommen. Vielleicht zum Einstieg nochmal so ein mal so ein bisschen hinterfragen, was so dein Hintergrund ist. Ich meine, wenn du jetzt seit 99 sagst so, da hast du ja fast 10-jähriges Jubiläum, ne?
Naja, also ich orbitiere seit 99 rum. So richtig OpenBSD-Entwickler bin ich seit 2006, 2005, irgendwie sowas.
Aha.
Aber im Prinzip bin ich auf dem Linux-Tag 98, glaube ich, Wim das erste Mal begegnet und habe da irgendwie den Stand gesehen und habe mir eigentlich das CD-Set mitgenommen, weil ich das Artwork, das CD-Artwork so spannend fand. Was halt schon sehr herausstechend war und habe gedacht, Mensch, das sieht aber cool aus irgendwie und nimmst mal mit und probierst es aus.
Das sind diese wunderbaren bunten Poster.
Poster, Aufkleber und aber halt auch das ganze CD-Set ist halt schon von Anfang an ja immer sehr gestylt gewesen. Also irgendwie ein Booklet mit Comic und
wer macht das eigentlich, dieses Styling?
Dafür verantwortlich ist Tai, das ist ein Freund von Theo in Kanada. Und Tai ist Musiker, Grafiker und Künstler und entwirft halt für jeden Release halt das. Das Motto kommt wohl von Wim, von Theo, unter Rücksprache mit ein paar Entwicklern und dann übergibt er das Tai und Tai macht daraus halt so das finale Produkt und macht ja auch für jeden Release mittlerweile einen Song. Also ich glaube, das hat angefangen.
Ein Song?
Ja, mit, ich glaube, das hat mit 3.0 angefangen. Ich glaube, 3.0 war der erste Release, der es hatte. Und seitdem gibt es ja in jedem CD-Set von OpenBSD, also alle halbe Jahr gibt es ja drei CDs normalerweise und auf einer ist ein Audio-Track. Und es gibt sogar eine Jubiläums-CD, wo ich meine 10 Lieder drauf sind. Also es gibt eine Audio-CD von OpenBSD.
Was ist denn das dann für Musik?
Also auch das ist unterschiedlich. Also ich glaube, die erste Variante war wirklich ein relativ so Hardcore-Techno-Song, mhm, und dann ging es weiter und es gibt mittlerweile alle Varianten. Also von irgendwie, es gab halt dann irgendwie mal eine Humper-Fassung. Das haben wir tatsächlich irgendwann mal gemacht. Und dann gab es ein Release mit Puffy Hood, also in Anlehnung an Robin Hood, gab es halt eine mit Puffy Hood und das war dann auch halt mit so Männergesang im Hintergrund und all sowas. Also ist jedes Mal wirklich was anderes. Und das ist halt auch das, was so dieses i-Tüpfelchen mal wieder ist, dass es einfach Spaß macht, dabei zu sein, weil man hat halt nicht nur ein Betriebssystem, sondern man kann, und das ist halt, glaube ich, auch so ein Verkaufsfaktor bei den CDs, halt so ein bisschen so ein Fanartikel. Man kann sich schön hinstellen, man hat aber auch so ein bisschen, ne, man hat eine Geschichte dazu. Zu jedem Release gibt es eine Geschichte, ein Motto, was sich halt mit durchaus auch politischen Themen in der Software-Szene auseinandersetzt. Also es gab ja mal so einen Cisco-Patentstreit, VRP, also das ist ein Redundanzprotokoll von Cisco, und da hat Cisco Patentansprüche drauf und OpenBSD hat ja einen patentfreien Äquivalent entwickelt, CARP. Common Adversary Redundancy Protocol. Und
worum geht es bei diesem Protokoll?
Dass du letztendlich hast du zwei Firewalls und die sind im Redundanzverband und tauschen ihre States aus, und wenn die eine ausfällt, übernimmt transparent die andere.
Okay, und das wollte sich Cisco patentieren lassen?
Cisco hat es patentiert. Es nennt sich VRP bei Cisco. Mhm. Und es gibt halt einen freien Pendant dazu, und das ist das, was OpenBSD mit CARP macht. Und dazu gibt es halt auch eine Geschichte. Und das war halt auch Motto von einem Release. Und
wie geht die Geschichte?
Das war eine Anspielung, also das Lied dazu ist dann auch eine Anlehnung an diese Monty Python Geschichte, und da kommt halt ein Fisch, glaube ich, in den Laden oder irgendwie sowas. Ich weiß nicht mehr genau, es ist auch schon ein bisschen her.
Aber so, mein Luftkissenfahrzeug ist voller Aale, mäßig oder wie.
Und auf jeden Fall unterhalten die beiden, und das ist, der eine kommt ins Patentamt und redet mit dem Patentmenschen und sagt, er möchte gerne was anmelden, und der meint, ja, aber das können sie gar nicht anmelden, und also, naja, so eine Geschichte.
Kommt ein Fisch ins Patentamt. Dieser Fisch, der ist ja das hervorstechende Logo von OpenBSD. Was ist das eigentlich so rein von der offiziellen Klassifizierung?
Ein Kugelfisch natürlich.
Ein Kugelfisch.
Ist doch klar, oder? Blowfish, der Algorithmus, Blowfish.
Darauf bezieht sich das?
So meine Vermutung. Also ich habe es nie richtig hinterfragt, weil es eigentlich so klar ist. Weil es ist halt ein Kugelfisch und damit ist halt Blowfish und damit der Algorithmus gemeint.
Gibt's
ich glaube, es gibt dazu auch einen Hintergrund, aber da bin ich ziemlich schwach und deswegen lassen wir das mal lieber.
Okay. Also ich muss sagen, ich habe eine andere Assoziation immer damit gehabt, weil dieser Fisch ja sozusagen so
aufgebläht ist.
Das hast du gesagt. nein, aber wenn er sich halt so aufbläst mit all diesen Stacheln, das ist ja irgendwie, verkörpert für mich immer diesen Security-Gedanken, und das ist ja auch immer so das erste Wort, was einem eigentlich einfällt, wenn man an OpenBSD denkt. Also zumindest das erste, was mir einfällt, wenn ich an OpenBSD denke.
Ja.
Einfach so dieses irgendwie, ne? Und in diesen Grafiken, diesen Postern ist er ja dann häufig auch irgendwie schwer bewaffnet und so weiter. Also das ist auf jeden Fall ein ganz deutliches Merkmal, dass das da so eine große Rolle spielt. Wenn man da jetzt so NetBSD oder so schaut, da ist das gar nicht so stark. Linux hat natürlich so mit seinem Pinguin auch so ein bisschen
übrigens,
so sein Ding.
Der übrigens auch sehr fett ist, aber
so wollte Linus Torvalds das auch. Er wollte ihn fett und gemütlich haben. Warum? Oh, satt. Wirkend. Das ist ihm, glaube ich, auch gelungen. Ich weiß nicht, was das ausdrücken soll. Aber gut, bei dem Fisch, ich sehe halt immer so die Wehrhaftigkeit, aber das ist jetzt auch nur meine eigene Interpretation. Aber klar, Krypto spielt auch eine Rolle. OpenBSD ist natürlich vor allem bekannt für
OpenSSH.
OpenSSH und damit sozusagen ja auch so das Posterchild der Security schlechthin. Also ich meine, wenn irgendjemand mal irgendein Tool benutzt hat, was mit OpenBSD in Verbindung ist, dann ist es definitiv erstmal SSH und ja, danach kommen die anderen Sachen.
Ich meine, wer arbeitet denn ernsthaft in der Unix-Umgebung ohne SSH
einsetzen? Ja, niemand.
Und wenn man SSH mittlerweile einsetzt, setzt man einfach OpenSSH ein. Mhm. Das ist einfach auf jedem System mittlerweile standardmäßig eigentlich dabei und vorhanden, und es ist einfach, ich denke mal, es ist auch eine Sache, die können sich Theo und Konsorten einfach sehr auf die Fahne schreiben, dass sie eben halt SSH und OpenSSH auch so etabliert haben damit.
Ja, jetzt muss man es vielleicht auch nochmal erklären. Ein paar Mal schon ist es gefallen. Theo de Rath, eine äußerst, eine polarisierende Persönlichkeit.
Richtig.
Das trifft es, glaube ich, ganz gut. Welche Rolle spielt der in dem Projekt?
Chef. Also das ist erstmal so, glaube ich, eine sehr, sehr simple Art zu sagen, aber Theo, es ist halt Theos Projekt. Also Theo hat es gegründet und so sieht es Theo auch. Es ist halt sein Projekt.
Woraus ist OpenBSD entstanden?
OpenBSD ist ein Fork von NetBSD.
Mhm.
Theo ist, ich meine, es war 95, im Streit mit den NetBSD-Entwicklern auseinandergegangen und hat halt dann gesagt, gut.
Worum halt so. Drehte sich dieser Streit?
Das kann man nachlesen. Also ich möchte gar nicht so weiter darauf eingehen, weil es ist auch nicht mein Bier, aber es gibt auch, glaube ich, ein öffentliches Archiv davon, von den Mails. Die kann man, glaube ich, über Theos Seite erreichen.
Mhm.
Also wenn man so ein bisschen googelt, findet man dieses Mail-Archiv. Also Theo hat irgendwann die M-Box veröffentlicht mit den Mails, die zwischen ihm und den NetBSD-Entwicklern dann hin und her gingen.
Mhm.
Das kann man im Detail nachlesen, wenn man sich dafür interessiert.
Alles klar, gut.
Ich glaube, es ging grob auch um die Art, die Theo manchmal hat. Aber das ist so, ich habe es vor ein paar Jahren mir mal irgendwann durchgelesen. Ich glaube, das war irgendwie 2002 oder so, dass ich mir dieses M-Box-Archiv mal irgendwie so halb durchgelesen habe.
Wie ist denn seine Art?
Naja, er ist halt schon fordernd von den Entwicklern. Also er fordert schon was von dem Entwickler. Entweder man ist Entwickler und man bringt auch was dazu bei zu dem Projekt, oder man ist halt kein Entwickler. Und da fordert er schon. Was er schon auch fordert von Entwicklern ist, dass sie nachdenken und dass sie halt Qualität erzeugen und eben nicht irgendein Bimbis. Und das ist, denke ich mal, eine Position, die kann man sehr verstehen. Also das ist auch etwas, wenn ich mir sage, ne, ich habe hier ein Betriebssystem, das habe ich maßgeblich mit aufgebaut, dann möchte ich halt sicherstellen, dass das auch ordentlich bleibt. Und das ist halt das, was Theo macht. Er hat, denke ich mal, sicherlich, und das wissen alle, die ihn öffentlich mal erlebt haben, auch manchmal auf Mailinglisten durchaus eine Art, die nicht ganz so der gute Ton ist. Ich glaube so, ja, das ist... Ich meine, seine Wortwahl ist einfach nicht passend.
Also
das
er ist sehr direkt.
Er ist sehr direkt und er hat, glaube ich, auch da eine Umgangsweise manchmal mit Menschen, die ist nicht jedermanns Sache. Aber auf der anderen Seite muss man auch einfach sagen, Theo hat einfach von dem, was er macht, eine Menge Plan.
Mhm.
Also wenn man sich anguckt, wie lange Theo dabei ist und wo er schon mal über seine Nase drin hatte und wo er herkommt. Also ich meine, Theo hat einfach maßgeblichen Plan von den Sachen, die er macht. Und er ist einfach ganz klar auch auf dem Gebiet eine Autorität.
Mhm.
Und das, was er versucht mit OpenBSD, ein freies Unix-fluides Betriebssystem herzustellen, das hat er geschafft. Und OpenBSD ist, wenn ich mir angucke, womit ich tagtäglich arbeite, und wir setzen auf der Arbeit massiv OpenBSD ein, ist es genau das, was ich brauche für meine Arbeit. Also ich setze jetzt irgendwie seit 6 Jahren OpenBSD kommerziell ein. Wir verkaufen Sachen mit OpenBSD, wir verkaufen Dienstleistungen rund um OpenBSD und nicht umsonst bin ich dabei geblieben. Nicht umsonst sage ich nach wie vor zu meinen Kunden, das ist genau das, was wir an dieser Stelle brauchen. Es ist sicherlich nicht perfekt für jedermanns Sache, es ist nicht jedermann, ne? Auch nicht perfekt für jeden Zweck, aber das richtige Werkzeug für den richtigen Zweck. Und da hat Theo genau mit dem Team das geschafft. Und das, was er schafft, ist, dass durch die Art, wie OpenBSD funktioniert, das Ganze ein sehr homogenes Produkt ist. Es ist sehr geradlinig, es ist sehr homogen und es macht zum Beispiel für mich sehr viel Spaß, damit zu arbeiten, weil es einfach sehr aus einem Guss ist. Und das kann man aber sicherlich nur, wenn man auch manchmal sehr hart und einschneidend sagt, wo es lang geht.
Diese Homogenität ist ja eigentlich auch ein Merkmal aller BSD-Varianten. Also wer jetzt mit dieser ganzen BSD-Welt nicht so vertraut ist, ich habe ja bei CAE auch schon mal darüber gesprochen, da ging es primär um FreeBSD. Wollte jetzt aber auch bewusst auch diesen Fokus OpenBSD mal aufmachen. Aber man hat es jetzt heutzutage vor allem neben dieser ganzen Linux-Wolke im Open-Source-Bereich eben mit der BSD-Wolke zu tun. Und die BSD-Wolke besteht im Kern aus FreeBSD, OpenBSD und NetBSD.
Und ich denke mal, fairerweise kann man mittlerweile Dragonfly hinzuziehen.
Hat das schon so die Dynamik entwickelt?
Es hat insofern Dynamik entwickelt, dass es Treiber gibt, die von FreeBSD zum Beispiel nach Dragonfly portiert werden und dann von Dragonfly zu OpenBSD portiert werden. Das heißt also auch OpenBSD-Entwickler portieren Treiber nach OpenBSD von Dragonfly.
Ah ja.
Und insofern denke ich mal schon, dass es genug Relevanz hat, weil sonst würden, wenn es keine Relevanz hätte, würden nicht OpenBSD-Entwickler beigehen und von dort Treiber nehmen, um sie zu uns zu portieren.
Mhm.
Also würde ich jetzt so für mich sagen, von daher hat es genug Relevanz.
Okay.
Also es mag sicherlich noch kein System sein, was ich zum Beispiel produktiv für mich einsetzen würde. Und dafür hat es auch genug experimentelle Sachen. Aber es ist auf jeden Fall eine Quelle, wo man sich bedienen kann im Rahmen der BSD-Lizenz. Und das ist natürlich klasse. Und dafür hat es Relevanz.
Ja, also so ein Code-Austausch zwischen den Systemen ist ja eigentlich üblich, oder?
Ja, richtig. Also es ist halt, also man, die einen nennen es, die kupfern von uns ab, die anderen nennen es ein Geben und Nehmen. Also wenn du anguckst, wie so der Treiberweg häufig ist. Also ein BSD schreibt einen Treiber, dann guckt sich das andere BSD, können wir übernehmen, nehmen halt den Teil, den sie brauchen. Es geht nicht bei jedem Treiber, weil natürlich verschiedene Schnittstellen natürlich über die Jahre auch weiter voneinander divergiert sind. Aber zum Beispiel gerade also beim USB-Bereich gab es lange Zeit wirklich einen sehr guten Austausch. Also wenn du dir jetzt, und das ist tatsächlich der Teil, wo ich bei OpenBSD, wenn ich wirklich aktiv bin, war ja 3G, also UMTS-Support. Und da gibt es halt eine Menge Treiber, die einfach in allen vorhanden sind. Mhm. In allen drei BSDs. Und wo ich natürlich auch regelmäßig, ich gucke halt regelmäßig, okay, welche Device-IDs, also für neue Chips, fügt der NetBSD hinzu? Kann ich die auch bei uns hinzufügen? Genauso gucken die bei uns. Also ich diskutiere auch auf der FreeBSD-USB-Liste manchmal mit. Weil das sind halt Teile, die interessieren mich auch bei OpenBSD. Das heißt, da lese ich auch die FreeBSD-Mailinglisten. Und da kann ich dann auch, da findet einfach ein Austausch statt. Und man kann es natürlich immer als Konkurrenz sehen. Und man kann auch natürlich dann himmlisch sagen, hahaha, jetzt ist NetBSD wieder so arm, die mussten wieder einen Treiber von uns nehmen. Aber man kann es auch einfach als Code-Austausch sehen und als einfach ein Geben und Nehmen in der Szene, denke ich mal.
Aber es beschränkt sich jetzt aber auch nicht nur auf Treiber, oder?
Nö, auf alles Mögliche.
Man schaut sich auch so an, was die anderen architekturell sich so ausdenken.
Ja, sicherlich, aber zum Beispiel, also das ist halt so ein Teil, wo ich zum Beispiel nicht genau weiß, also wie viel zum Beispiel unsere File-Systementwickler, die wir haben, beziehungsweise die 1.2, die wir haben, tatsächlich zum Beispiel gucken, was es in anderen gibt. Also ich denke mal, UFS 2 wurde nach OpenBSD portiert, das kam, denke ich mal, größtenteils von FreeBSD. Mhm. Hat ja Pedro aus Brasilien hauptsächlich gemacht. Aber mittlerweile hat da Otto bei den Userland-Tools viel geholfen. Otto kommt aus den Niederlanden. Übrigens der auch BC und ich meine DC als BSD-Variante neu geschrieben hat. Also hat sich da auch sehr verdient gemacht.
Den Business-Calculator und den Desktop-Calculator?
Ich muss zugeben, und das ist leider so ein bisschen ein Armutszeugnis, ich weiß nicht mehr, wofür BC und DC steht. aber da habe ich jetzt im Prinzip auch schon einen Punkt angesprochen, was wir ja tatsächlich machen bei OpenBSD, ist, dass wir tatsächlich versuchen, Tools, die wir im Userland haben, durch BSD-Varianten zu ersetzen. Weil wir ein BSD-Betriebssystem anstreben. Mhm. Also ein Betriebssystem, was komplett unter der BSD-Lizenz veröffentlicht wird und wo möglichst wenig GPL oder solche Bestandteile drin sind.
Warum?
Da muss ich jetzt leider so ein bisschen wieder auf meinen Kommerzhintergrund zurückschwenken, weil das ist der angenehme Teil für mich, warum ich eigentlich, und da habe ich auch jetzt zwei Vorträge zu gehalten, das war kommerzielle Verwendung von OpenBSD, dazu habe ich zwei Vorträge gehalten und habe in meinem Vortrag so ein bisschen erzählt, warum ich bei uns in der Firma gerne Kunden eine BSD-Lösung verkaufe und warum es für mich einfach ist, weil ich im Prinzip diese Lösung nehmen kann, ich kann sie verändern, wie ich will und eventuell auch, und das manche sehen es arschig an, manche nicht, ich kann sie erstmal zum Beispiel ein halbes oder ein Jahr bei uns verschlossen halten, um sie dann später vielleicht nochmal zu veröffentlichen, aber ich kann mir, und das ist halt so ein bisschen das, wo die kommerzielle Welt ja auch anfängt, mir durchaus erstmal einen Marktvorteil verschaffen. Und was natürlich, und wir sind nun mal in so einer Kommerzwelt an manchen Stellen, gerade wenn man auf diesem Technologiesektor arbeitet, wo man manchmal auch einen Vorsprung sich herausarbeiten muss. Und da hilft mir natürlich die BSD-Lizenz.
Und du findest, das widerspricht nicht dem Open-Source-Gedanken an der Stelle?
Nicht wirklich, weil zum Beispiel bei uns in der Firma arbeiten Leute, die der Open-Source-Community sehr nah sind, also unter anderem auch OpenBSD-Entwickler. Und damit ist ja so, wir tragen da zur Open-Source-Community bei, wo wir können, geben auch möglichst viel frei. Und das eine schließt das andere nicht aus, nur weil ich zum Beispiel sage, okay, jetzt können wir ein Jahr lang das erstmal noch geschlossen halten, anstatt es sofort freizugeben oder freigeben zu müssen, weil wir sonst nicht nach den Regeln spielen, können wir es erstmal, wir spielen mit den Regeln. Und genau das ist ja aber auch das, was Theo zum Beispiel, wenn er sagt, er möchte ein BSD-basiertes Betriebssystem machen, was er den Leuten ermöglichen möchte. Wir BSD-Entwickler wollen ja den Leuten ermöglichen, dass sie aus unserer Sicht die größtmögliche Freiheit haben, mit dem zu machen, was sie möchten. Mhm. Das ist ja genau das, wo sich diese Freiheit und Freiheit so ein bisschen, wo es ja doppeldeutig ist. Die einen meinen, Freiheit ist, wenn es immer wieder auch frei verfügbar ist. Mhm. Die anderen sagen, okay, eigentlich ist es komplett frei so, du kannst machen, was du willst damit. Mhm. Und
das eine ist so ein bisschen die Freiheit des Individuums, das andere ist so ein bisschen die Freiheit von allen.
Ja. Und es ist natürlich, also ich meine, ich denke mal, man muss da für sich selber, und das denke ich mal, habe ich auch für mich gefunden, so einen Weg finden. Und wir geben zum Beispiel bei uns halt möglichst viel frei. Und also machen möglichst viel auch als Open Source bewusst. Aber manchmal ist es auch ganz praktisch, wenn man halt, oder wenn wir zum Beispiel an einer Kundenlösung arbeiten mit dem Kunden zusammen und der Kunde möchte es für sich als Produkt haben, machen wir ja auch, dann ist es praktisch für uns da halt einfach, ne, an der Stelle so beisteuern zu können. Mhm.
Vielleicht nochmal so ein bisschen zurück auf diese Struktur, die du ja auch schon angesprochen hast. So, also es gibt diese, da diesen schönen Begriff der Theokratie.
Der kommt von Wim. Was heißt bei euch?
Also, okay, ich habe das mal gehört. Was steckt dahinter?
Also, eigentlich, also auf Englisch heißt das Theocracy. Und das heißt eigentlich im Prinzip tatsächlich das, was ich vorhin schon mal meinte, so Theo ist der Chef, Theo ist halt oben und gibt erstmal an, was passiert. Und wenn du kannst entweder mitspielen, und dann spielst du aber auch nach seinen Regeln mit oder du spielst nicht mit. Das ist ja jedermanns freie Entscheidung, wenn er irgendwie weiß, er macht bei dem Projekt mit, dann muss er aber auch Theos Regeln akzeptieren. Und dazu gehört halt einmal, dass wir bei OpenBSD relativ streng und viel mit Peer-Review arbeiten. Das ist so eine der Sache. Und wenn du damit nicht mitspielen kannst, wenn du also ständig im Source-Tree rumwerkelst, ohne deine Änderung vorher deinen Mitentwicklern zu zeigen, dann fliegst du halt raus. Das passiert auch. Also das ist halt nichts, was angedroht wird und nicht passiert, sondern das passiert. Dann ist halt dein Account einfach auch dicht.
Wie viele Leute arbeiten denn an OpenBSD auf dieser Ebene dann mit?
Auf der Ebene der Leute, die einfach committen können?
Ja, welche Hierarchien gibt es denn?
Theo also, und Rest?
Ja.
Also es gibt natürlich, gibt es irgendwie schon eine detaillierte Hierarchie, weil es einfach Leute gibt, die seit 10 Jahren OpenBSD-Committer sind. Und die haben natürlich eine gewisse Relevanz im Projekt. Aber ich würde es nicht unbedingt so sagen, dass sie halt in Form von einer echten Hierarchie dir sagen, wo es lang geht, sondern du weißt einfach, du kannst dich an die Leute wenden, wenn du zum Beispiel auch Hilfe brauchst. Weil es gibt einfach Leute, die kennen sich in jedem Teil von OpenBSD aus. Und wenn ich an irgendeinem Teil arbeite, wo ich keine Ahnung von habe, dann ist es für mich ganz selbstverständlich, dass ich auch mal das den Leuten zeige, die den Teil gut kennen, oder ich frage halt da nach Hilfe. Und natürlich haben halt die Leute, die schon lange dabei sind, irgendwie schon eine renommierte Stellung. Auf der anderen Seite ist es so, wenn die nicht nach der Regel spielen, fliegen die genauso raus. Und das ist, denke ich mal, auch weiß nicht, ist halt.
Ja, wie viele Leute bleiben denn da übrig?
Also ich glaube, es sind immer so zwischen 60 und 100 so.
Zwischen 60 und 100 Leuten.
Ja, genau.
Ich glaub, die sozusagen am Kern von oben BSD mitarbeiten. Also
die halt ins Repository committen können.
Und du bist einer davon.
Ja.
Und
einer, der im Augenblick auch leider nicht ganz so aktiv ist. Also ich bin immer so, ne, ich mache halt mal was und dann verschwinde ich wieder für eine Zeit.
Aber du hast noch nicht so weit gegen die Regeln verstoßen, dass so.
Ich habe das bisher tatsächlich vermeiden können, ja.
Toi, toi, toi.
Ja, richtig. Die anderen würden sagen, ich mache einfach nicht genug, damit ich gegen die Regeln verstoßen kann, aber das ist dann
Man hat so den Eindruck von außen, man klang jetzt schon so ein bisschen an, so dieses Gemeinschaftsgefühl so ausgehend jetzt von diesen Postern und man merkt da irgendwie so ein Release wird gefeiert. OpenBSD-Community ist ja, hab schon erwähnt, bei CCC-Veranstaltungen seit langer Zeit sehr präsent. Ich weiß gar nicht, wann das angefangen hat. Also der schon erwähnte Wim ist natürlich immer vor Ort, aber es gibt dann immer eine größere Community auf dem Camp.
Das BSD-Village halt immer.
Wart ihr immer dabei, genau, und wollte ich gerade ansprechen. Also bis hin zu so einem eigenen Village, das OpenBSD. Heißt es BSD-Village oder OpenBSD-Village eigentlich?
Das kommt so ein bisschen drauf an. Also ich würde immer das natürlich politisch korrekt BSD-Village nennen, aber wahrscheinlich ist es ein OpenBSD-Village. Also wir sind halt schon, glaube ich, von denen, die am BSD-Village teilnehmen, von den Leuten, die da aufstehen, sind wir prozentual natürlich die meisten. Aber es liegt halt einfach daran, dass Leute wie Wim auch Leute ziehen und es einfach Spaß macht. Und also ich glaube, aber letztendlich ist ein BSD-Village, ist halt jeder immer willkommen. Also zum Beispiel bei What the Hack 2005, da waren einige Leute, die mittlerweile, also da war zum Beispiel Sip, das ist ein Isländer, der war damals noch sehr im FreeBSD-Lager aktiv, aber auch nicht als Entwickler, sondern einfach so als User und Interessent, und der war da bei uns, also im BSD-Village, hat da mit uns OpenBSD in Kontakt gehabt. Mittlerweile ist es wirklich ein aktiver OpenBSD-Entwickler und hat auch unter anderem an NFS viel geschraubt.
Man könnte auch
assimiliert sein, genau.
Man könnte ja auch unken, das ist das belgische Bier, was da eine größere Rolle spielt.
Richtig, also es ist auf jeden Fall Bestandteil. Also Bier generell, aber.
Belgisches Bier da nochmal im Besonderen.
Richtig. Und Bikini-Contests, aber das wissen ja die Leute, die auf das.
Bikini-Contest, davon habe ich nur gehört. Den gab's.
Du wirst ja wohl.
Gibt es das schon länger?
Also es gab auf What the Hack, glaube ich, gab es auf What the Hack eigentlich mein Jahr und auf dem letzten CCC-Camp auf jeden Fall auch. Aber da du ja auf jeden Fall bei Haar vorbeikommen wirst, können wir dich da an Bikini stecken.
So. Na da reden wir aber nochmal drüber. Ja, kommen wir doch vielleicht mal ein bisschen mehr auf die konkrete Technik bei OpenBSD zu sprechen. Also wir haben es ja schon erläutert, es gibt halt diese verschiedenen BSDs und auf den ersten Blick sind die natürlich erstmal ähnlich, nicht wahr? Es gibt dann diese gleiche Lizenzkultur, eben genau das mit der Freiheit, was wir schon angesprochen haben. Das ist ja bei FreeBSD und auch bei NetBSD nicht anders. Man fragt sich natürlich jetzt so ein bisschen, was außerhalb dieser Community und des Zusammenhaltes macht denn diese Projekte so unterschiedlich, sodass die auch lieber für sich alleine werkeln als so. Also was macht technisch OpenBSD aus? Was gehört überhaupt dazu?
Also zum einen denke ich mal, also wenn ich an die technische Seite denke, ist natürlich so, dass das haben wir unseren aktiven Wireless-Entwicklern zu verdanken, dass wir die Liste der BSDs natürlich anführen, was den Wireless-Support, also von Wireless-Chips angeht, auf jeden Fall bei weitem anführen. Das ist natürlich so eine der Sachen, wo wir sehr gut sind. Also Reik, der ja auch beim CCC durchaus bekannt ist, hat ja unter anderem auch da viel mitgemacht. Und wenn man sich zum Beispiel Open Solaris anguckt, sind mittlerweile viele Treiber für Wireless-Interfaces auf Open Solaris kommen von OpenBSD. Treiber. Und das zeigt natürlich schon, dass wir da auf jeden Fall so ein bisschen so der Marktführer auch sind, wenn man mal so das Wort benutzt.
Ja, das ist ja nochmal so eine ganz, ganz eigene Geschichte, nicht wahr? Also vielleicht müssen wir das Problem ja auch nochmal kurz skizzieren. Treiber für Wireless-Karten, Wireless, also Devices, wie auch immer, die man an den Rechner anschließt, sind meistens geschlossene Treiber.
Ja, es gibt da, man muss ein bisschen unterscheiden. Also es gibt halt die Karten, zum Beispiel war die Arthros-Karte früher so eine. Mittlerweile ist das Teil, glaube ich, auch geopen-sourced worden von Sam Leffler, aber früher war es so. Also es gibt häufig Karten, die haben im Prinzip da veröffentlichen, also zum Beispiel bei den Intel-Karten, da gibt es auch Specs oder Treiber für von Intel, aber sie haben halt immer noch so ein Firmware-Interface. Und diese Firmware ist letztendlich da, wo eine Menge Logik mit drin ist, und das gibt es halt nur binär. Und das ist so eine der Sachen, wo OpenBSD tatsächlich dann, eben weil wir halt die ganzen Treiber hatten, aber versucht hat, politisch zu agieren und auch auf die Hersteller zuzugehen, zu sagen, Leute, das ist Kappes. Ihr sollt, also vor allem, also dass es sie im binär gibt an sich, ist zwar unschön, aber viel schlimmer ist, dass es die meistens auch noch mit einer Lizenz gibt, dass man sie nicht weiterverteilen darf. Das heißt also, wir müssen eigentlich einen Release ausliefern, der zwar den Wireless-Support an sich für die Karte hat, aber die Karte funktioniert nicht, weil man erst auf die Webseite von irgendwo gehen muss, um sich halt diese Firmware zu laden, um sie dann zum Laufen zu kriegen. Und da gab es halt zu, und ich bin ein bisschen, ich glaube, es war 3.9, da gab es die Stop-Blob-Kampagne auch von OpenBSD, da gibt es das passende T-Shirt zu.
Stop-Blob. Blob steht für?
Blob an sich steht für Binary Large Object und stand halt da im Prinzip für jegliche Art von proprietären und lizenzverknäuselten Dingern, die man praktisch zusätzlich laden muss, um die Karte ans Laufen zu kriegen. Und da gab es einige, da hat auch, glaube ich, Theo, ich meine, in dem Rahmen auf der FOSDEM damals auch einen Award bekommen, Free Software Award. Das war eine der Sachen, wo
von Richard Stallman persönlich.
Genau, ja, genau, wo sich die beiden auch mal wieder begegnet sind. Und
was sie sonst nicht so häufig tun.
Richtig, aber wo tatsächlich, ja, wo ja im Prinzip auch womit sich so ein bisschen der Kreis eher zu dieser Freiheit schließt, wo tatsächlich OpenBSD politisch auch sehr vorgeprescht ist.
Ja.
Und wo es gibt ja zum Beispiel bei FreeBSD, meine ich, gab es halt auch diesen Endes-Wrapper, der halt irgendwelche Windows-Dinger nimmt und die dann noch laden kann, damit man diese Devices trotzdem benutzen kann. Und OpenBSD hat halt von sich aus gesagt, sowas importieren wir gar nicht erstmal uns in den Source-Tree, weil das ist eigentlich Schummeln. Und eigentlich wollen wir das nicht und wir boykottieren es. Und wo wir uns natürlich auch so ein bisschen dann überkreuzern mit anderen Leuten, wo dann Theo aber, finde ich, sehr gut gesagt hat und einfach unsere Linie auch, da hat OpenBSD einfach seine Linie behalten. Und das fand ich sehr gut.
Und wie ist es dann zu diesen ganzen Treibern gekommen? Ist das dann im Wesentlichen so Re-Engineering gewesen, dass sich Leute hingesetzt haben und das einfach...
Also wir haben einen verrückten Entwickler, das ist Damien Bergamimi, und der rotzt irgendwie alle paar Monate spätestens einen neuen Treiber raus. Also der ist eine Treibermaschine. Der schreibt für die ganzen neuen Intel-Chips, die in so Sachen wie X200, X300, X60, die ganzen IBM-Notebooks, sind ja alles irgendwie Intel-Chips drin. Intel Pro Wireless und all sowas. Und Damien rotzt einen Treiber nach dem anderen raus. Ich weiß nicht, wie er das macht, aber er macht's. Du siehst halt, kommt irgendwie so irgendwann eine Mail, so, ja, hier ist ein Treiber dafür, hier ist ein Treiber dafür. Es ist faszinierend.
Aber er hat jetzt keine Dokumentation oder so?
Ich weiß es nicht. Ich könnte nochmal bei dem nachfragen. Ich weiß nicht. Also ich glaube, ich weiß gar nicht, was er macht. Ob Intel da Specs rausgibt? Ich glaube nicht. Also ich glaube, die sind alle irgendwie.
Zumindest hilft ihm jetzt so keiner konkret mit der Code-Entwicklung.
Und ich glaube, der hat auch die Treiber für, und da bin ich ein bisschen schwach. Ich glaube, er hat auch die Treiber für die Raling-Device geschrieben. Und Raling ist, glaube ich, eine von den Firmen, die sehr ordentlich mit Specs umgegangen sind. Die halt wirklich die Specs zur Verfügung stellen. Mhm. Und es ist ja auch so, dass nicht jeder Hardwarehersteller wirklich per se böse ist. Also es gibt diverse Beispiele, wo unsere Entwickler, also zum Beispiel beim 10er Gigabit Treiberbereich, so da, wo sie wirklich von Herstellern auch sehr gute Dokumentation bekommen haben und sehr viel Hilfe und dann Testkarten also Teststellung von Karten oder sowas. Da meine ich, hat DLG aus Australien auch irgendwie einen Treiber geschrieben, der halt genau darauf basiert. Oft wirklich in einer guten Kooperation mit einem Hersteller.
Das heißt, es gibt Hersteller, die das eigentlich auch durchaus verstehen, die Argumente.
Es gibt Hersteller, die einfach gerne ihre Produkte auch von freien Betriebssystemen unterstützt haben wollen. Es gibt ganz spannend, also einer der Bereiche, wo wir sowieso ganz weit vorne sind, ist, wir haben ja einen unglaublichen Support für Funkuhren.
Für Funkuhren?
Ja, richtig. Und zwar kann man ja im Prinzip, also wenn man einen Zeitserver aufsetzt, kann man entweder einen NTPD nehmen, den mit anderen NTP-Servern synken, oder man hat selbst halt eine Urquelle, die sich halt mit so einem echten Zeitsignal synchronisiert.
So ein DCF-77-Empfänger,
richtig.
Schön aus Braunschweig, immer schön den Takt.
Richtig, genau. Und absurderweise sogar ein Schweizer, Marc Bäumer, der eigentlich auch immer auf den CCC-Events dabei ist, der hat jede Menge Support für diese Treiber, für diese Devices geschrieben. Also sei es USB-attached, DCF-77 heißt das, glaube ich, oder PCI oder was auch immer. Und da gibt es zwei Herstellen. Einer ist, wie heißt denn der?
Ist denn das so kompliziert, Meinberg, so eine Uhr auszulesen? Verstehe ich da gerade was nicht?
Keine Ahnung, also er supportet die auf jeden Fall. Also gerade bei PCI-Devices musst du jetzt schon noch ein bisschen was machen, damit du mit denen schnacken kannst. USB ist, glaube ich, mal ein bisschen einfacher, aber PCI ist schon was anderes. Und ich glaube, Meinberg ist der eine große Hersteller und die machen es mittlerweile sogar so, dass sie ihn anrufen. Ja, hey, Marc, Mr. Bäumer, wir haben hier ein neues Gerät. Wir würden Ihnen das jetzt mal zuschicken, damit Sie einen Treiber dafür schreiben können. Mhm. Und das ist sowas, verdient eigentlich Applaus, weil ich denke so, da hat es ein Hersteller mal wirklich begriffen. Und das ist einfach eine super Kooperation. Marc Bäumer schreibt halt die Treiber dafür, kriegt von denen immer die Dokumentation und dann auch immer so, ja, und wenn Sie Fragen haben, hier haben Sie die Telefonnummer von dem Hardware-Entwickler bei uns, rufen Sie einfach an, können Sie ihn fragen und also es ist halt, also man schimpft ja immer sehr, sehr, sehr gerne auf die Industrie und auf die Hersteller, aber ich denke mal, es gibt halt genau die andere Seite auch, wo im Prinzip freie Softwareentwickler freie Betriebssystementwickler und die Industrie auch sehr gut zusammenarbeiten können, indem sie halt so kooperieren.
Ja, der positive Einfluss vom OpenBSD-Projekt, was gerade Wireless-Treiber betrifft, kam ja auch schon mal zur Sprache. Ich habe mal mit dem Felix Fiedkau Chaos Radio Express gemacht zum Projekt OpenWRT, wo wir auch sehr viel über diesen Aspekt gesprochen haben. Jetzt haben wir sozusagen mal auch die andere Seite gehört. Das bringt mich jetzt auch auf den Punkt, viele fragen sich natürlich bei so einem Betriebssystem immer, ich meine, kein Betriebssystem ist für alles. So, ne? Das ist bisher noch nicht erfunden worden, auch wenn man sagen kann, Unix als solches in all seinen Ausprägungen, ob jetzt so in der traditionellen Unix-Form wie bei BSD oder eben in der Linux-Form, keins deckt irgendwie wirklich so richtig alles ab. Nur Linux versucht sozusagen überall ein bisschen mitzuspielen, deckt das dann wiederum eher, sagen wir mal, über die Distributionsseite ab. OpenBSD, habe ich so den Eindruck, ist sowohl im Serverbereich als auch im Embedded-Bereich sehr stark, während jetzt so Laptops oder so nicht so die Stärke sind, oder? Also vielleicht kannst du mal was dazu sagen, wo macht OpenBSD Sinn und wo greift man dann doch vielleicht zu was anderem?
Das ist schon eine schwierige Frage, weißt du? Zum Beispiel,
Deswegen wäre ja auch
richtig,
bei Chaos Radio Express
also,
der Podcast für schwierige Fragen.
Es gibt zum Beispiel von FreeBSD, also ich habe von einem FreeBSD-Entwickler vor einer Zeit ein Statement auf einer Mailingliste gelesen, wo er sagte, naja, mal ganz ehrlich, also ich setze FreeBSD seit Jahren nur noch auf dem Server ein, auf dem Desktop, als Desktop habe ich einen Mac. Mhm. Das fand ich schon so ein bisschen, also eigentlich ein bisschen schade, weil man tatsächlich, man kann es natürlich nur also auf dem Server und auf dem Mac als Desktop haben, aber auf der anderen Seite macht es, glaube ich, auch schon, also zum Beispiel für mich schon Spaß, OpenBSD auf dem Desktop zu haben. Also wir haben Leute, die kümmern sich sehr aktiv um die Desktop-Komponenten. Mhm. Es ist natürlich was anderes als ein Mac zum Beispiel als Desktop. Aber wenn ich OpenBSD zum Beispiel als Desktop einsetzen würde, dann brauche ich auch, also dann will ich das genau. Deswegen würde ich schon sagen, das passt irgendwie. Also für mich als Desktop ist es okay, aber weil ich halt genug drinstecke, meiner Oma würde ich es nicht vorsetzen. Und da ist natürlich für mich schon so, also es passt halt perfekt so in den Serverbereich rein, wobei zum Beispiel ich auch immer wieder feststelle, in dem Moment, wo wir zum Beispiel über einen Webserver reden, der relativ performant sein soll, oder einen Datenbankserver, da würde ich es nicht einsetzen. Da,
warum?
Also zum Beispiel haben wir also unter auf i386, also wenn man nicht AMD 64 nimmt, sondern eine 32-bittige Plattform, haben wir das Problem, dass wir nur 3, irgendwas Gigabyte Speicher adressieren können, weil wir kein PAE haben, kein Physical Address Extension.
Mhm. Und in 64-Bit gibt es OpenBSD auch noch nicht?
AMD 64 wäre es doch, 64-Bit, da kann man natürlich dann mehr Speicher adressieren. Mhm. Unter AMD 64 laufen wiederum gewisse andere Sachen nicht. Dann ist natürlich der Punkt, dass wir so rein vom Betriebssystemaufbau her war OpenBSD noch nie darauf ausgelegt, möglichst höchst performant zu sein. Das war einfach nicht der Fokus.
Was war denn der Fokus?
Sicherheit, Stabilität, ein sauberes Betriebssystem herzustellen. Zum Beispiel haben wir, wenn wir zum Beispiel über SMP, über Multiprozessoring reden, wir haben halt noch Giant Lock. FreeBSD hat keinen Giant Lock. FreeBSD hat den sogenannten Fine-Grained Lock. Das heißt, du hast im Kernel...
Giant Lock? Das musst du mal erklären.
Du hast ja, wenn du dir einen Unix-Kernel anguckst,
ja,
und dir Multiprozessormaschinen anguckst, ist es so, dass ich bin absolut kein Experte auf dem Bereich, aber ich würde es mal summa summarum so salopp zusammenfassen, dass du sagst, bei OpenBSD, wenn du den Kernel betrittst, ist der Kernel zu und kein anderer kann rein, dann gehst du wieder raus in deinem Prozesskontext, dann bist du wieder raus und dann kann der nächste.
Ja.
Und FreeBSD hat halt genau seit 2-3 Jahren lang oder länger dran gesessen, wirklich dieses große Locking wegzuhauen und überall kleine Locks zu bauen, sodass du halt viel mehr...
Okay, verstehe. Die Reentranz.
Mhm. Genau. Mhm. Also ich bin halt wirklich nicht gut auf dem Gebiet, aber ich kann es halt so, glaube ich, salopp erklären.
Ja, klar.
Und das merkt man schon. Also das merkt man auch wirklich massiv, denke ich mal. Also wir haben nicht umsonst, setzen wir zum Beispiel auch an verschiedenen Stellen, eben nicht OpenBSD, wenn es darum geht, möglichst schnell zu sein.
Mhm.
Firewalls, ganz klar, müssen wir nicht drüber reden, ist eindeutig ein absolutes Ding für OpenBSD. Eben, ne? Also Redundanzverbände zwischen Firewalls zu bauen, absolut simpel. IPsec-Konfiguration unter OpenBSD ist trivial. Wir haben seit einiger Zeit, ich glaube seit 3.8 oder so, die sogenannte IPsec.conf. Für die Leute, die die pf.conf kennen, die ist vom Aufbau her genau ähnlich und man kann im Prinzip zwei Maschinen mit IPsec mit 3 Zeilen auf jeder Seite pro Config-Datei zusammen verknüpfen. So. Und das heißt, du kannst IPsec innerhalb von 5 Minuten bauen. Und das zeigt mir mal auf einem anderen Betriebssystem. Also das geht, ne? Das ist wirklich, weil sonst war IPsec immer so eine hohe Kunst und Magie und da haben sie es wirklich geschafft, das sehr simpel jetzt hinzukriegen. Also im Bereich Firewalls, VPN, das ist auf jeden Fall ein Thema, wo ich nichts anderes dran lasse.
Mhm.
Wo auch bei uns immer nur OpenBSD irgendwie eingesetzt werden würde. Das so, wie gesagt, also Zeitserver kann man hervorragend, hatten wir auch gerade schon. Jegliche Art von so dieser Basis-Internet-Infrastruktur kann man mit OpenBSD eigentlich sehr gut abbilden. Wir haben diverse Routing-Daemons im Basissystem, die auch neu geschrieben wurden. Also die alten, doch recht löchrigen Sachen wurden durch neue ersetzt. Also gerade zum Beispiel Henning Brauer hat ja OpenPGPD geschrieben, also einen kompletten PGP-Daemon.
BGP.
BGP, BGP,
mhm,
ja.
Mhm. Klammer so ein bisschen wie PGP.
Das nein,
meinen wir jetzt nicht.
Richtig,
ja. Border Gateway-Protokoll, das Protokoll, was halt so im Internet zwischen den autonomen Systemen gesprochen wird, um das Routing zu organisieren.
Richtig.
Das war ein wohlbeachtetes Projekt, hatte ich so den Eindruck. Ich habe das nur so ein bisschen.
Ist ja auch eine Nische gewesen, weil es gibt.
Weil es gab eigentlich nur kommerzielle Implementierungen wirklich.
Ja,
und oder?
Es gibt halt noch die Zebra, was irgendwie recht gammelig wohl sein soll.
Mhm.
Das weiß ich aber auch nur aus dem Vortrag von Henning, weil also im Prinzip, dass ich mich mit wirklich mit dem Routing von AS noch nicht beschäftigt habe. Also
ja.
Ich habe selber auch keinen, so das nicht im Einsatz. Aber das war auf jeden Fall so, ist so eine der Sachen. Du kannst also tatsächlich mit dem Basissystem eine Menge so an Kernfunktionalität abdenken.
Mhm.
Wir haben mittlerweile Failover DHCPD im Basissystem, was auch ganz nett ist. Sind so die kleinen Sachen wieder, die es dann.
Was ist das?
Dass du im Prinzip mehrere DHCP-Server auch wieder im Failover-Modus fahren kannst.
Mhm.
Was ja auch eigentlich ganz praktisch ist.
Also jetzt zwischen verschiedenen Systemen, wenn der eine irgendwie nicht mehr surft, dann macht der andere was. Ja. Und das sind alles so Sachen, die muss man sich nicht bauen,
richtig,
sondern das sind Kernfunktionalitäten, die dann auch fest in dem Release mit reingehämmert sind.
Ja, die sind halt werden halt Stück für Stück mit eingebaut. SpamD zum Beispiel, wir haben eine sehr schöne Spam-Abwehr eingebaut. Bob Beck, also einer der kanadischen Leute, hat das gebaut.
Mhm.
Der im Zusammenhang mit unserem perfekt funktionierenden Packet-Filter zusammenarbeitet. Deswegen, ne? Also das ist ja so mit der, ich würde sagen, der beste Paketfilter, den es irgendwie so auf dem Markt gibt.
Naja, da können wir ruhig noch mal ein bisschen reingehen. Also du hast es jetzt schon mehrfach betont, so Firewall sei eine Domäne von OpenBSD. Also worauf begründet sich die Aussage? Meine Firewalls haben sie ja irgendwie alle.
Richtig, aber dadurch, dass wir, also es gab ja auch da wieder mal so, war Lizenz halt so der Ausgang. Es gab früher in OpenBSD wie in den anderen BSDs den IPF.
Das war IP-Filter, Packet-Filter.
Genau. Mhm. Genau, und der wird von Darren Reed entwickelt. Und der hat seine Lizenz damals geändert. Und,
auf was?
Naja, auf was? Also er hat einfach eine Klausel hinzugeschrieben, sodass im Prinzip wir zwar IPF problemlos distributieren dürfen und auch im Basissystem haben dürfen, so wie alle anderen BSDs ihn ja auch haben, aber er hat uns nicht irgendwie, es gab irgendwie so eine Klausel, dass er dann irgendwie zu irgendwas explizit zustimmen musste, irgendwie sowas. Mhm. Also auf jeden Fall gab es da irgendwie was.
Es war auf jeden Fall nicht mehr so frei, wie man das eigentlich gewohnt ist bei einer BSD-Lizenz.
Vor allem wie Theos Anspruch ist. Also Theo hat er gesagt, und dann haben sie überlegt und haben halt IPF rausgeschmissen. Und da hatten wir zuerst gar keinen Paketfilter mehr. Also es gab halt tatsächlich also so eine Kurzzeit, wo wir keinen Paketfilter im Basissystem hatten. Und dann hat Daniel Hartmeier aus der Schweiz angefangen, PF zu entwickeln. War damals auch noch kein OpenBSD-Entwickler, hat den einfach angefangen zu entwickeln. Und der hat den anderen so gut gefallen, dass sie ihn sofort importiert haben. Und dann wurde innerhalb von 2-3 Monaten wurde so ein Basis-Paketfilter geschrieben. Und
was ist an dem jetzt so toll?
Er ist... finde ich noch wirklich extrem simpel zu konfigurieren. Also die Konfigurationen haben sich damals wirklich, du kannst sie einfach so runterlesen, das Config-File. Mhm. Was natürlich fürs Fehlersuchen beziehungsweise zum Verstehen von bestehenden Regeln das Ganze sehr einfach macht. Anders als, finde ich, zum Beispiel IP-Tables. Mhm. IP-Tables ist, finde ich, durchaus wesentlich irgendwie komplizierter zu
verstehen. Was bei Linux vor allem im Einsatz ist.
Richtig. Mhm. Und seitdem im Prinzip wurde er um viele Funktionen erweitert, zum Beispiel PF-Sync, dass du halt tatsächlich zwei Firewalls haben kannst, die im Prinzip erstmal im Redundanzverband sind, über CARB. Und über PF-Sync können die auch die Firewall-States tatsächlich austauschen, sodass tatsächlich eine komplett den anderen ersetzen kann, inklusive aller TCP-States und allem.
Verstehe, also dieses Konzept auch so Failover-Systeme zu haben und dabei auch alle möglichen Settings auszutauschen, das scheint hier so ein wiederkehrendes IP-Sync Meme zu sein.
Geht,
ne?
Auch mit IPsec. Also wir haben den SASYNCD, das ist ein Daemon, der sich um die Synchronisation von IPsec-States kümmert. Mhm. So, dass wenn du deine zwei Firewalls hast, also du hast halt zwei Firewalls an Standort A, an Standort B, und die machen auch noch IPsec miteinander, weil die Standorte vernetzt sind, dann hast du tatsächlich sogar auf jedem redundanten System die IPsec-States. Was hervorragend ist. Ich meine, das heißt, du kannst, ne, eine Maschine kann einfach komplett abrauchen und die Leute merken es nicht mal.
Das heißt, die andere Maschine übernimmt dann die...
alles.
Den Tunnel, genau. Was auch immer, den Zugang, genau. Den sicheren Zugang zwischen den beiden.
Ja. Und das natürlich mit, das einfach für, ne, wenn du letztendlich sagst, kannst du auf jeder Hardware irgendwie installieren und bezahlst für das CD-Set 50 Euro. Komm, das sind eigentlich nur Features, die man sonst so von Cisco kennt. Und da muss man wesentlich mehr bezahlen. Mhm. Das ist halt einfach, ich finde schon geil, dass halt sowas von, als freie Software so verfügbar ist.
Also OpenBSD ist so vor allem so ein bisschen der Sicherheitsbaukasten, kann man das so sagen? Also ich sage nicht nur ausschließlich so, aber richtig, das ist genau. Definitiv, ja. So, sagen wir mal jetzt eine Komponente. Sicherheit, ja. Im Sinne von Zugang, OpenSSH haben wir ja schon erwähnt, kann man auch nochmal erwähnen, ist ein Projekt, was bei OpenBSD gestartet wurde. Ich glaube, das war so, damit fing irgendwie ein bisschen alles an, oder? Bringe ich da was durcheinander?
Nee, also es fing nicht alles damit an, aber es war, denke ich mal, auf jeden Fall der Punkt, wo wir richtig populär wurden.
Mhm. Also das ist auf jeden Fall schon so eine spezielles, also ein Aushängeschild des Projektes.
Es fing nicht damit an, weil ich meine, OpenSSH kommt von 97. Und OpenBSD hat ja 95 angefangen und ich meine OpenSSH 97.
Ja gut, ich wollte jetzt timen, aber es war halt so, man hat halt gemerkt, das OpenBSD-Projekt existiert und dann kam halt irgendwann OpenSSH raus und das ist ja heutzutage einfach auf allen, also es gibt keine andere SSH, oder?
Es gibt, ja, wenn man auf die OpenSSH-Seite geht, haben wir ja Links zu anderen Implementierungen. Es gibt halt zum Beispiel eine SSH-Implementierung in Java, es gibt andere Implementierungen, zum Beispiel auch von der Firma SSH, ich glaube, die heißt mittlerweile Secure Communications oder irgendwie sowas, die geben auch eine kommerzielle Secure Shell raus noch.
Ah, okay.
Das ist ja von dem, SSH war ja ursprünglich, es gab ja, also SSH an sich ist ja keine komplette Entwicklung oder OpenSSH von Scratch. Es gab ja eine SSH, die war unter einer freien Lizenz und die wurde dann ja verändert. Und dann haben Theo und zwei, drei andere halt das geforkt von da an. Und das war dann die Basis für OpenSSH.
Und was ist an OpenSSH jetzt so toll gewesen, dass es die anderen SSHs so ausmanövriert hat in der Popularität?
Also wir haben, also im Prinzip jede Menge, es waren, also der ist ja erstmal auch ein Standard und in dem Standard haben sie halt im Prinzip alles so entwickelt, was möglich ist und ich meine, es war auch die, die als erstes komplett irgendwie das Zweierprotokoll und sowas komplett erfüllt hat. Aber da müsste ich auch selber in der Manpage nachlesen.
Aber wenn ich das richtig mitbekommen habe, wurde ja auch immer so ein bisschen mit der Fehlerfreiheit und der eigentlichen Sicherheit geprahlt.
Ja.
Gab es da nicht sogar mal so eine Wette oder so einen findet den Fehler
das weiß ich
Bounty
nicht.
Hunting?
Das glaube ich nicht, aber es gibt ja nach wie vor diesen Spruch, den wir auf der Webseite haben, so und so viele Jahre ohne Remote Root Hole. Ich weiß gar nicht mehr, wie viel es mittlerweile
ist. Das gilt noch?
Ja. In der Default-Installation. Das ist ja, aber das muss man leider so ein bisschen auch hämisch grinsen. Ist ja immer so eine Auslegungssache. Also es gab diverse Leute, die sagen, dieser Spruch ist nicht mehr gültig, weil ich habe das und das gefunden. Und dann wurde immer gesagt, ja, aber das ist in der Default-Installation nicht an, tut mir leid. Also von daher ist es natürlich das.
Achso, ein Dienst, der nicht eingeschaltet ist, aber wenn man ihn einschaltet, dann hat man sein Remote-Hole.
Richtig. Deswegen ist es. Also eigentlich dürfte ich das jetzt. So nicht, ne? Aber eigentlich ist es so eine Spitzfindigkeit, finde ich persönlich. Also, dass man sagt, so in der Default-Installation, aber letztendlich kannst du schon, ne, wenn du dir anguckst, der Security Record ist exzellent. Muss man einfach sagen. Und
es gibt durchaus Systeme, die in der Default-Installation mit solchen Remote-Holes daherkommen.
Diverse, oder nicht?
Ja, ich habe
wahrscheinlich einen
Überblick,
alle
anderen.
Aber
I don't know.
Wir haben vorhin ein Thema geschrieben, wo ich nochmal einmal kurz zurückkommen würde. Nämlich, du hattest mich gefragt, wo man zum Beispiel OpenBSD einsetzt und wo man es nicht einsetzen würde.
Ja.
Und ein Thema, also einer der Punkte, merke ich auch, weil ich mich gerade ein bisschen mit dem Thema auch so beschäftige bei uns in der Firma, ist zum Beispiel Dateiserver. Weil das ist halt eine der Sachen, wo wir natürlich noch im Augenblick extrem Probleme haben. Also so große Dateisysteme mit OpenBSD zu realisieren, also auch gerade so, ne, so große NFS-Server, so wir reden jenseits von Terabyte so dann. Das ist so ein Punkt, wo ich zum Beispiel OpenBSD gar nicht sehe im Augenblick. Weil wir einfach, wir unterstützen es nicht sinnvoll. Wir haben zwar UFS2, aber es ist, wer schon mal irgendwie einen FSCK von 500 Gigabyte unter OpenBSD gesehen hat, gießt einfach ein, weil es ewig dauert.
Wird denn ZFS diskutiert in der
OpenBSD-Gemeinde? Nein, weil ZFS hat die falsche Lizenz.
Hat es?
Ja. ZFS hat keine freie Lizenz. Viel spannender ist aber, und deswegen reden wir wieder jetzt ein bisschen über Relevanz so von ja. DragonflyBSD. Dragonfly, also Matt Dillon arbeitet ja seit einiger Zeit an Hammer, was ein Dateisystem ist, was ähnlich zukunftsträchtig ist wie ZFS. Und Hammer hätte zum Beispiel die richtige Lizenz.
Was ist denn an der CDD? Das ist doch die CDDL, diese von Zahn, ja. Die Community. Was ist an der falsch?
Ich bin kein Lizenzexperte. Ich weiß nur, dass sie... Das
okay, also es ist
passt nicht Disput,
verstehe.
Genau, und sie passt nicht richtig. Aber das und im Augenblick, also es hat noch niemand, glaube ich, diskutiert, tatsächlich Hammer zu portieren. Es wird zumindest von der Lizenz her wirklich passen, weil es BSD lizenziert ist, ein BSD lizenziertes Dateisystem. Das Problem ist, dass im Prinzip diese Subsysteme zu sehr divergieren, so dass man sich einfach nehmen kann und schnell portieren kann.
Ja.
Aber ich glaube, wenn man irgendwie so in die Richtung denkt, wäre wahrscheinlich sowas wie das Hammer von Dragonfly BSD wahrscheinlich schon schön. Ich weiß ja nicht, vielleicht interessiert sich auch einer der Hörer vom Chaos Radio dafür, so was zu portieren.
Was portieren, ja. Naja, ich meine, es ist, ZFS ist ja gerade so ein bisschen das.
Das ist das, was wir im Augenblick überlegen
wollen. Das heiße Kind, was irgendwie machen, da hat es dann auf jeden Fall eine interessante Vorlage gemacht. Aber hier soll es nicht über ZFS gehen. ZFS war hier aber auch schon mal Thema. Also, wer so ZFS was hören will, gab es bei Chaos Radio Express auch schon eine tolle Sendung. Vielleicht sollte ich auch mal die Episodennummer nochmal kurz erwähnen. Also ZFS war Chaos Radio Express 49 und die OpenWRT-Sendung war 76. Die hatte ich ja auch schon erwähnt. Ja, waren wir jetzt bei dem OpenSSH schon durch? Ja, da waren wir schon vorbei. Ich würde gerne nochmal so ein bisschen verstehen. Also dieser Sicherheitsfanatismus, ja, so dieses, es muss sicher sein. Also es gab ja da auch verschiedene Sachen, wenn ich mich richtig erinnere, wurde ja zum Beispiel dieses, man kann nicht mehr in den Stack schreiben.
Richtig.
Feature wurde, glaube ich, von Theodorat.
Write or execute, ja, richtig.
Pioniert.
WOX, richtig.
Kannst du ja vielleicht mal kurz erläutern.
Ja, letztendlich, wenn du natürlich, wenn du einen Stack hast und du kannst einen Stack schreiben und den ausführen, ist das natürlich genau die Methode, wie du eigentlich einen Exploit auch reinkriegst. Du hast im Prinzip einen Buffer Overflow, kannst von dort aus in den Stack reinschreiben, hast im Prinzip also da eine Speicherregion, wo du dein Zeugs reinlegen kannst und da kannst du es ausführen.
Und das ist eigentlich das, wo die meisten
Remote-Exploits
drauf basieren.
Richtig, und wenn du erstmal eine Speicherregion, wenn du sie entweder nur schreiben oder nur ausführen kannst, dann kannst du schon mal nicht mehr hinschreiben und sie ausführen. Also das, also sehr simpel gesagt, ist genau das. Und das ist natürlich erstmal, funktionieren damit Großteil der Exploits nicht mehr.
Und gab es da noch so andere Sicherheitstechniken, die jetzt, sagen wir mal, so von der Programmierung oder von dem, wie das Betriebssystem so mit ihren Programmen umgeht, die in OpenBSD eingeführt wurden, die so von anderen übernommen wurden?
Es gibt...
oder vielleicht auch nicht übernommen wurden, die aber trotzdem da sind und interessant sind.
Also eine Sache, die ja Nils Probus irgendwann entwickelt hat, war ja das SysTrace, was es auch auf anderen Plattformen gibt. Es gab sogar mal eine Portierung auf Darwin. Das SysTrace ist im Prinzip aber das, dass du letztendlich einmal bei einem Programm die System Calls tracen kannst und dann kannst du letztendlich ein Profil anlegen, welches System Calls Programm machen darf.
Mhm.
Dann haben wir verschiedene Erweiterungen zum GCC, die im Prinzip dem GCC helfen, gewisse Sachen auch zu finden und zu vermeiden. Das war nicht so ganz meine Region. Eine der anderen Sachen, die ich meine, die gar nicht mal technisch sind, sondern eher philosophisch und von der Herangehensweise, ist einfach, dass wir eine ganz andere Art haben, mit dem System umzugehen beim Entwickeln als andere Betriebssysteme. Was halt anfängt, du hast halt ein sicheres System, baust du erstmal, indem du auf Komplexität verzichtest. Mhm. Also komplexe Systeme sind automatisch, denke ich mal, fehleranfälliger und auch gegen Sicherheitslücken anfälliger als simple Systeme, weil jeder einfach erstmal mehr durchschauen kann. Ein simples System ist viel einfacher zu verstehen, auch für den Entwickler. Und das ist natürlich etwas schon das so, dass, was sich bei OpenBSD auch von A bis Ende durchzieht, dass man halt versucht, Sachen simpel zu halten, anstatt Layer um Layer um Layer irgendwie zu abstrahieren, dass man einfach versucht, Sachen auch simpel zu lösen.
Dann, auch wenn es unter Umständen im Bereich Performance einem dann auf die Füße fällt.
Wahrscheinlich, ja. Und es gibt genauso, ist natürlich so, ist ein bisschen so, dass die alte Leier, aber letztendlich ist dokumentierter Code und dokumentierte Schnittstellen helfen auch wiederum, ein sauberes System zu halten. Und wir haben bei OpenBSD prinzipiell auch diese Regel, dass fehlende Dokumentation oder falsche Dokumentation ein Bug ist.
Mhm. Das heißt, es gibt für alles generell auf jeden Fall immer Dokumentation, oder?
Ja, die Manpages sind halt unter OpenBSD einzigartig. Also sind einfach, ich kenne kein Unix-System, was so sauber und so eine gute Online-Hilfe einfach hat. Weil du arbeitest an einem OpenBSD-System und du findest zu allem eigentlich eine gute Manpage. Und wir haben einen Entwickler, JMC, der nur an Manpages arbeitet. Der kümmert sich nur darum, dass die wirklich, also wenn Entwickler Manpage schreiben, ist das eine Sache. Aber wenn du jemanden hast, der nativ Englisch spricht und dahinter auch aufräumt, dann sind die Manpages hinterher auch nicht nur komplett, sondern sind auch gut lesbar.
Mhm.
Das sind halt auch nochmal so eine Sache, die man auch einfach hochschätzen muss. Und ohne JMC wäre jeder von uns OpenBSD-Entwicklern, der schon mal Dokumentation gemacht hat, völlig aufgeschmissen. Weil du machst irgendeine Änderung an der Manpage und du weißt auf jeden Fall, da JMC räumt es nochmal eben auf, guckt, macht es schöner und das gibt einem einfach schon ein gutes Gefühl, wenn man das System wieder benutzt. Und wenn ich irgendwie auf OpenBSD arbeite, weiß ich, ich muss nur Mann-K Schlagwort, dann sehe ich die Manpages, wo es drinsteht und kann einfach da nachlesen. Und das ist super, super angenehm und eigentlich professionell, finde ich. Also für mich ist das genau das, was ich von einem Betriebssystem auch erwarte, dass es mir so zur Hand geht. Und so ist es nicht nur bei den Userland-Kommandos und solchen Sachen, sondern so ist es dann auch bei den Programmierschnittstellen. Es gibt natürlich gewisse Programmierschnittstellen, die überhaupt bis gar nicht dokumentiert sind nach wie vor, aber es wird halt zunehmend weniger. Und das ist schon was ich meine, was abseits der rein technischen Lösung für Sicherheit auch hilft und auch ein System sicherer macht. Dass man einfach gut, und genauso ist ja die Qualität des Codes den OpenBSD-Entwicklern sehr wichtig. Und Qualität des Codes erzeugst du über das, was ich vorhin schon erwähnt hatte, diese Peer Review. Dass tatsächlich andere Leute mit drauf gucken. Weil einfach, es ist klar, 4, 6 Augen sehen mehr als 2.
Und wie wird denn das organisiert? Ich meine, OpenBSD ist ja nun auch ein Projekt, wo die Leute quer über den Planeten verteilt
richtig,
sind.
Richtig, also wir haben zum einen ICB, das ist ähnlich IRC, das ist halt so ein Chatkanal, wo wir drauf sitzen.
ICB?
Ja.
Ist das jetzt ein Server oder eine Software?
Ist eine Software. Also es steht für Internet Citizen Broadband, wie früher CB-Funk, aber halt für Internet. Mhm. Sieht aus wie IRC. Kann man sich jeder vorstellen wie IRC. Ist ein nicht öffentlicher Server, wo die Entwickler drauf sind. Und da kann man sich halt unterhalten.
Warum nimmt ihr dann nicht IRC? Also ich
meine, Theo schon immer ICB benutzt.
Ah, okay.
Punkt. Punkt.
Die Bibel ist da auch nicht anders.
Richtig, also Punkt. Mhm. Also wir benutzen ICB und Mailingliste natürlich. Und generell ist halt so, wenn ich eine Änderung machen will in einem bestimmten Bereich, dann schicke ich das entsprechend an verschiedene Entwickler und die geben mir ihr Okay. Und deswegen, wenn man zum Beispiel mal in unsere Mailingliste für die...
Was heißt, das interessiert mich jetzt. Nehmen wir doch mal ein Beispiel. Also was würdest du jetzt vielleicht in Angriff nehmen und also, woher weißt du, mit wem du dich dann koordinieren
musst? Also ich hab zum Beispiel an einem UMTS-Treiber was geändert. Also ich möchte was ändern, möchte irgendwie was hinzufügen als Funktion so. Und
also was Neues, kein Bugfix, sondern irgendwie es geht jetzt hier um... steigende Komplexität und dann haben alle wahrscheinlich gleich so die Alarmglocken.
Du machst aber schon eine Unterscheidung. Auch vielleicht aus meiner Sicht ein Bugfix kann andere Sachen wieder kaputt machen.
Das stimmt.
Und deswegen ist halt zum Beispiel, ich gucke halt erstmal, entweder ich gucke mit CVS-Log an, wer hat als letztes in dem Bereich gearbeitet. Mhm. Ich frage auf ICB, hey, ne, wer interessiert sich für den Bereich, wer kann mir dazu Feedback geben? Oder ich schreibe es halt dann einfach an die generelle Mailingliste von uns intern.
Wird OpenBSD noch mit CVS gemacht?
Ja. Aber jetzt lass uns nicht vom Thema abkommen, weil das ist nämlich ein wichtiger Punkt jetzt.
Ja, ja.
Entschuldigung. Und es ist einfach ein entscheidender Punkt bei OpenBSD. Und dann schicke ich das raus an die Leute und die gucken sich halt die Änderung an, also den Diff, den ich ihnen rausgemeldet habe und sagen mir dann halt, ob die Änderung okay ist oder nicht. Und wenn ich nicht ein paar Okays habe, darf ich es nicht committen. Es gibt natürlich Änderungen, die halt so minimal sind, dass man sie eben so reinhaut, aber eigentlich ist die Regel so, lieber ein Okay holen von irgendjemandem.
Also machst du erst sozusagen, also obwohl du es einfach committen könntest und du, sagen wir, für dich auch weißt, irgendwie dieser...
Das heißt ja nichts, was ich für mich weiß.
Genau, das heißt nichts, aber du, also naja, du, das heißt zumindest, dass du glaubst, dass es jetzt irgendwie okay ist.
Richtig.
So, und dann gehst du auf die Mailingliste und sagst, ich würde gerne einchecken Folgendes.
Ja, richtig.
Und dann wartest du darauf, bis wer das dann, also ich meine, geht es da um eine bestimmte Person oder gibt es da eine bestimmte Anzahl oder deswegen, haben die alle so Entwicklerpunkte?
Nein, deswegen normalerweise würde ich halt immer genau die anmelden, von denen ich weiß, die arbeiten in dem Bereich. Und wenn du normalerweise in so einem Betriebsteam mitarbeitest, du weißt ja, wer in welchem Bereich arbeitet.
Mhm.
Weil du liest ja auch die Mailingliste für die CVS-Commits. Das heißt, du weißt, wer in dem Bereich im Prinzip arbeitet. Oder du guckst halt eben mit dem Kommando CVS-Log, wer hat die Datei das letzte Mal angefasst.
Okay, aber es ist im Prinzip deine Sache, die richtigen Leute zu finden. Es ist nicht so, dass es irgendwo so eine Textdatei gibt, wo draufsteht, wenn du da was ändern willst, dann musst du den fragen.
Nee, wir haben eine interne Datei, wo drin steht, wer sich für welche Bereiche interessiert.
Mhm.
Aber da trägt man sich mal ein, wenn man mit dem Projekt anfängt. Ich weiß nicht, ob jeder das für sich so...
Okay, gut. Aber es geht im Primär darum, dass man überhaupt erstmal andere gefragt hat.
Richtig, genau. Es geht ja darum, dass es halt sichergestellt ist, dass es halt keine negativen Auswirkungen hat.
Und wenn du von 2-3 Leuten dann irgendwie einen passt schon kriegst, dann checkst du es auch irgendwie ein oder gibt es dann nochmal irgendwie jemanden, der nochmal sagt,
ich committe dann und in der Commit-Message steht ja drin, was ich ändere und warum ich es ändere und da steht dann aber auch drin, okay, und dann die Entwicklernamen.
Also alle, die sozusagen gesagt haben, meiner Meinung nach ist das schon prima.
Richtig.
Und wenn es dann wirklich irgendwas gebrochen hat, dann...
Kriegen die halt auf den Sack auch.
Und du auch.
Ja, aber es ist halt, ja, aber deswegen testet man ja auch. Aber der Punkt ist, und das ist halt eine der Sachen, die Theo immer wieder auch sagt, so beim Testen geht es nicht nur darum, wenn ich eine Änderung mache, funktioniert meine Änderung, sondern hat meine Änderung keinen negativen Impact auf bestehende Funktionalität. Weil das ist nämlich häufig das, was Leute übersehen. Leute machen zum Beispiel, es gibt ja, ein Treiber unterstützt ja häufig viele verschiedene Devices von dem und dem Hersteller. Jetzt füge ich zum Beispiel bei dem Treiber für irgendeine Intel-Karte eine neue Intel-Karte hinzu, mache dafür so ein paar Sachen, dass die auch wirklich funktionieren, stelle das auch sicher, ich habe das natürlich hier bei mir getestet. Und dann kommt aber eigentlich von Theo und von anderen Leuten die kritische Frage, ja, aber es ist völlig egal, ob es erstmal bei dir funktioniert. Schau doch erstmal, ob die anderen Karten auch noch alle funktionieren.
Mhm.
Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, den auch zu verstehen. Das ist natürlich, natürlich ist es schön, wenn man eine neue Karte hinzufügt, aber es bringt keinem was, wenn die neue Karte unterstützt ist und 10 alte nicht mehr funktionieren.
Ja, und erinnert mich so an diesen Fuck-up, den das Debian-Projekt da vor einiger Zeit hatte mit dieser Code-Änderung, die dann dazu geführt hat, dass die ganzen Host-Schlüssel ja. so eine mangelhafte Sicherheit hatten. Das ist im Prinzip genauso ein Problem gewesen. Ja.
Und also ich denke mal, gut umschreiben kann man es auch ein bisschen mit dem Satz Evolution, not Revolution. Also im Prinzip ist die Entwicklung, die bei OpenBSD passiert, eine evolutionäre, keine revolutionäre. Wir versuchen nicht, innerhalb von einem Release alles umzuschmeißen, sondern wir machen alle halbe Jahre ein Release und das ist so ein bisschen sicher wie das Amen in der Kirche. Wir haben im November ein Release und im Mai. Mhm. Das passiert.
Das stellt dann auch sozusagen die Partyfolge sicher.
Nee, das ist, ja, also es, ja, aber es ist im Prinzip... kann man so ein bisschen überlächeln, aber eigentlich ist es eine ziemlich geniale Sache, weil...
Nee, ich lächle da gar nicht drüber. Ich meine, das ist ja jetzt auch nicht so besonders. Ich meine, dieses regelmäßige Release-Konzept, das sehe ich an vielen Stellen.
Aber also wer hält es ein?
Das habe ich jetzt so nicht überprüft.
Richtig. Und das ist halt so ein bisschen das Spannende, so, dass wir tatsächlich immer, ne, das immer einhalten. Und das macht die Planung zum Beispiel, wenn du wiederum vom kommerziellen Aspekt rangehst. Du hast ja Kunden, die musste patchen, musste updaten. Und OpenBSD unterstützt ja die letzten zwei Releases mit Sicherheitsupdates. Mhm. Das heißt aber, du hast auch ein sehr geniales Fenster, was du kalkulieren kannst mit dem Kunden, was du ihm auch kommunizieren kannst und verkaufen kannst. Das heißt,
die letzten zwei Releases, also im Prinzip immer nur ein Jahr?
Richtig.
Das ist aber nicht sehr viel, oder?
Ist auch nicht viel Arbeit, ein OpenBSD komplett von 4.3 zum Beispiel auf 4.5 zu updaten. Ist auch nicht viel Arbeit, weil es halt immer, ne, sind halt evolutionäre Schritte dazwischen. Das ist halt nicht so, dass du...
Und du meinst, euer Review stellt sicher, dass man dann auch keine negativen Auswirkungen hat?
Weiß nicht, also ich betreibe das jetzt mehr oder weniger halt, ne, arbeitstechnisch seit 6 Jahren und das funktioniert eigentlich ziemlich gut. Und ich weiß halt, es gibt ja ein paar, mit denen ich mich auch austausche, die mit OpenBSD an sich, mit der Software tatsächlich arbeiten und auch kommerziell arbeiten und es funktioniert, finde ich, unheimlich gut. Und es ist halt vor allem ein leicht verständliches Modell auch für Leute.
Was man vielleicht nochmal erwähnen sollte... auch wenn man das mal so leicht als gegeben voraussetzt, in der BSD-Welt, wenn wir jetzt hier von einer Version sprechen, dann reden wir jetzt nicht wie bei Linux von einer Kernel-Version, sondern wir reden ja von einem vollständigen System.
Ein vollständiges Betriebssystem, so wie dein Windows-CD-Set oder den macOS-CD-Set.
Dazu gehört halt der Kernel, aber dazu gehört auch das ganze Userland, alle Tools und so weiter. Das heißt, es gibt immer sozusagen ein wohldefiniertes Feature-Set von allem.
Richtig.
Und wenn ich jetzt so ein Upgrade mache, dann wird auch alles aktualisiert.
Richtig.
Und das heißt, auch wenn so ein Subsystem sich jetzt komplett geändert hat.
Wieso? Was für ein Subsystem ändert sich komplett?
Weiß ich nicht. Das Beispiel vorhin mit der Packet Firewall, das war
ein großer Schritt, richtig. Das gab schon. Also, ne, gab halt auch, denke ich mal, immer wieder.
Ich meine, gibt es dann auch so die passenden Skripte, die dann irgendwie so das alte nehmen und in die neue Welt automatisch rüberschieben? Nö. Oder?
Also, ich glaube, also bei Packet Filter, also gerade bei einem Packet Filter ist das kaum zu schaffen. Da musst du einen kompletten Parser fürs Alte schreiben, der das Neue rauskommt.
Okay, also so ganz ohne Pitfalls ist es dann irgendwie jetzt auch nicht. Also man ist schon auch unter einem gewissen Druck jetzt dadurch, dass man sozusagen auf Sicherheitsupdates bei alten Versionen nicht mehr so zählen kann.
Richtig, man könnte sie aber ja auch backporten, ist ja im Source verfügbar. Das machen wir ja auch.
Ja gut, aber das ist natürlich jetzt für den normalen Administrationsinteressierten vielleicht nicht unbedingt die Option.
Richtig,
oder?
Aber es ist... ja, also man hat aber natürlich auch so ein bisschen Zeit, sich ja auch vorzubereiten. Also gerade wenn man für sich so in seiner Umgebung professionell ja irgendwie OpenBSD-System hat, aber selbst zu Hause, dann verfolgt man ja so ein bisschen die Szene. Man weiß halt, was auf einen zukommt beim nächsten Release, weil es gibt halt die Dokumentation, es gibt halt eine Seite plus.html auf openbsd.org, wo kontinuierlich drinsteht, was ändert sich gerade bei uns im Betriebssystem.
Mhm.
Und es gibt ja genauso, gibt es halt immer eine Upgrade-FAQ, von einem Release zum nächsten. Da steht genau drin, welche Schritte muss ich machen, um das Betriebssystem von Version 4.3 auf 4.4 zu kriegen.
Mhm.
Also es ist jetzt schon sehr sauber dokumentiert.
Okay.
Und da geben sich auch die Leute sehr viel Mühe. Also es gibt halt zum Beispiel Nick aus den USA, glaube ich, der macht halt diese ganze FAQ und wer mal in die FAQ reingeguckt hat, das ist einfach ein exzellentes Dokument. Es ist einfach wiederum wie die Manpage, die FAQ ist einfach nicht umsonst, also das heißt wirklich häufig auf der Mailing, hey, lies mal einfach einmal die FAQ bitte, weil die FAQ erklärt es an vielen Stellen und es gibt einfach Leute, die geben sich sehr viel Mühe, diese Dokumentation auch aktuell zu halten.
Mhm.
Und
gut. Du hast jetzt, ich bin beeindruckt, wie viele Namen du sozusagen jetzt aus dem Projekt immer wieder rausgeschossen bekommst. Das spricht so ein bisschen dafür, dass ihr euch irgendwie häufig seht. Ist das so? Vielleicht lest ihr euch ja auch nur häufig, aber habt ihr nicht so regelmäßige Entwicklertreffen sogar auch?
Ja, wir haben Hackathons. Wir haben einmal im Jahr gibt es den großen Hackathon in Kanada. Da kommen dann wirklich alle zusammen für 10 Tage, ist es, glaube ich. Oder beziehungsweise alle, die sich die Zeit nehmen können. Und dann gibt es sogenannte Mini-Hackathons. Also nächste Woche ist zum Beispiel in Basel der N 2K9. Das ist der 2009er Netzwerk-Hackathon.
Mhm. Was findet da statt?
Da kommen die Leute zusammen, die im Netzwerkbereich arbeiten, also TCP-Stack, Routing-Demons, Netzwerk-Demons, Firewall, etc. Mhm. Und die sind da dann, ich glaube, 5 Tage geht der. Sitzen alle in einem Raum, sind dann wahrscheinlich so 12 bis 18 Leute. Mhm. Und können einfach dadurch, dass du halt eben nicht die Distanz hast, sehr produktiv zusammenarbeiten.
Ja.
Und das gibt natürlich ganz andere Synergieeffekte, wenn 18 Leute in
einem Raum. Wie lange dauert das dann?
5 Tage. Ich glaube, die Mini-Hackathons sind 5 Tage.
5 Tage?
Ja.
Und wer organisiert das?
Leute aus der Entwicklerszene. Also den macht der Schweizer Mark Bormer, der auch diese NTP-Treiber schreibt, also für die Uhrensachen. Der letzte, also Mark Bormer organisiert relativ viel in dem Bereich. Der letzte Mini-Hackathon war in Coimbra in Portugal. Das war der H2K8, der Hardware-Hackathon. Da war ich auch. Mhm. Da waren halt so die Leute, die Treiber schreiben, sich mit solchen Sachen beschäftigen. Mhm. Und so gibt es halt diverse jedes Jahr. Es gibt auch auf www.openbsd.org gibt es eine Seite hackathons.html. Da steht so ein bisschen so eine Übersicht, welche es alle so gab.
Mhm. Und Wird das irgendwie gefördert? Also ich meine, die Kosten dafür sind natürlich jetzt nicht gering.
Also es gibt jetzt seit einiger Zeit die OpenBSD Foundation. Mhm. Aber es ist schon immer so gewesen eigentlich, dass im Prinzip Theo, also das OpenBSD-Projekt, versuchen Entwicklern, also engagierten Entwicklern, die nicht die finanziellen Mittel haben, unter die Arme zu greifen. Mhm. Das heißt, es ist sowieso so, dass das Hotel wird bezahlt für die Zeit. Mhm. Und man teilt sich halt ein Zimmer mit anderen.
Von der OpenBSD Foundation.
Vom OpenBSD Projekt früher, mittlerweile, ich bin mir nicht genau so sicher, aber ne? OpenBSD Projekt, OpenBSD Foundation.
Okay, aber es gibt sozusagen so eine Entity, die sich
darum kümmert. Ist es nicht, ja genau, und wenn es halt Theo im Hintergrund ist, aber ne, ist halt auf jeden Fall wichtig, also Hotel wird bezahlt, halt zwar kein Luxus-Einzelzimmer, aber man teilt sich halt meistens mit einem anderen Entwickler ein Zimmer, hat also für die Zeit das Hotelzimmer und man kümmert sich selber um seinen Flug. Nun gibt es natürlich die Fälle halt irgendwie Studenten, die halt aber trotzdem unheimlich engagiert an OpenBSD arbeiten und denen wird dann halt geholfen.
Die jetzt, sagen wir mal, auch Schwierigkeiten hätten, sich den Flug zu finanzieren.
Ja, genau, genau. Da wird dann halt geguckt, kann OpenBSD den Flug vielleicht sponsoren oder gibt es halt irgendwie wen anders, der den Flug sponsern kann. Also, dass wenn man, glaube ich, sehr engagiert ist und will, kann man da auf jeden Fall hinkommen. Oh.
Und so, wie geht's dann so zu auf dem Hackathon? Also, wie muss man sich das dann vorstellen? Das ist dann einfach so codende Nerds irgendwie 24/7 oder ist dann eher so ein bisschen wie auf dem Camp mit Humpa
und so? Nee, es ist schon so, also letztendlich ist so, die Hackathons kosten ja tatsächlich Geld. Deswegen ist es halt schon dafür gedacht, dass man da produktiv ist. Auf der anderen Seite gehört es natürlich so ein gewisser sozialer Austausch auch dazu. Wenn man hängt halt sonst immer nur auf den Mailinglisten rum, so kann man sich natürlich manchmal auch die Zeit zusammen zu schnacken. Aber was auch dazu gehört, ist zum Beispiel, wenn man abends tatsächlich in der Kneipe sitzt beim Bier, kommen auch, glaube ich, relativ viele Ideen. Steckt mal irgendwie Theo und 8 solche Leute an einen Tisch und lass die mal über 1-2 technische Themen reden. Da kommt auf jeden Fall irgendwas bei raus, was man auch umsetzt. Mhm. Und das ist schon sehr spannend. Also das ist, glaube ich, auch irgendwie...
Nimmt denn der Theo selber jetzt an vielen von diesen Hackathons dann auch immer teil? Also
ja, schon.
Also an vielen?
Relativ,
denke ich. Bei dieser Hardware-Geschichte, wo du warst?
Ja, dabei auch. Mhm.
Und was wird dann so an Code erzeugt so über die 5 Tage? Also ist es wirklich jetzt so richtig Code schaffen oder wird da viel reviewed gemacht?
Beim Hackathon geht es ja schon, also bei Hackathons hast du halt die Chance, entweder komplett neue Sachen einfach so schnell, so weit voranzubringen, dass sie dann tatsächlich in Tree aufgenommen werden können. Mhm. Beziehungsweise du hast da tatsächlich ja die Möglichkeit, tatsächlich mal mit anderen Leuten zusammenzuarbeiten und zum Beispiel auch Sachen auszutesten und mal neue Wege zu verfolgen. Also zum Beispiel haben sie...
Also es ist mehr so der Start von neuen Sachen als...
Oder das tatsächlich das Umsetzen dann. Du hast eine coole Idee und hast halt dann irgendwie da zum Beispiel 10 Tage Zeit, um sie halt umzusetzen. Mhm. Zum Beispiel haben wir in Portugal, beziehungsweise Theo und ein paar andere haben da tatsächlich relativ viel an den Netzwerkkartentreibern verändert und an der Art, wie sie halt mit dem Kernel interagieren und im Kernel interagieren. Das war halt so eine Geschichte, da hat er so 2-3 Leute um sich herum und da haben sie halt dann genau an dem Teil gearbeitet, weil er genau die richtigen Leute auch hatte. Mhm. Also es geht halt wirklich schon darum, da dann auch beim Hackathon nicht für sich alleine zu sitzen und stumpf 5 Tage für sich selbst zu coden, sondern es geht halt darum, dass es tatsächlich... dass man da die Möglichkeit hat, gerade mit den anderen zu interagieren und an diesen, ne, an gewissen Themen auch zusammenzuarbeiten.
Du hast vorhin noch erwähnt, dass du ich glaube, sogar einen Vortrag gehalten hast, warum ist es, warum es cool ist, irgendwie OpenBSD-Entwickler zu sein?
Nee, das war, also es ging, also ich habe den Vortrag gehalten, OpenBSD Past, Present and Future, und habe da in den ersten 25 Minuten so ein bisschen den Rückblick gegeben auf die letzten paar Jahre und dann auf das Aktuelle und das, wo es so im nächsten Jahr wahrscheinlich hingeht. Mhm. Und dann, das war der erste Teil vom Talk, und der zweite Teil ging so ein bisschen auf die Entwicklerkultur ein. Und da habe ich mich inspirieren lassen von einem Vortrag, den DLG, einer unserer australischen Entwickler, 2006 auf der OpenCon gehalten hat. Die OpenCon ist eine Konferenz, die letzten 5 Jahre in Venedig stattfand, immer am ersten Advent. Mhm. Und war so eine reine OpenBSD-Konferenz. Also wirklich, da waren viele Entwickler, aber auch dann viele User und einfach so wirklich nur OpenBSD-Themen, und dann auch ein, zwei Veranstaltungen hatten auch welche mit Tutorials. Und da dürfen wir DLG 2006 über die Entwicklerkultur bisschen was erzählt. Mhm. Und
wie ist die?
Naja, also wir haben viele Sachen, davon haben wir tatsächlich mittlerweile schon abgedeckt. Also wir haben halt so ein bisschen, ne, also die Peer-Review-Geschichte, die Hackathons, dass Theo tatsächlich so ein bisschen auch das Projekt, also nicht nur ein bisschen, das Projekt einfach auch leitet. Und es gibt halt zum Beispiel auch bei uns eben nicht das, was es in anderen Projekten gibt, diese Abstimmen-Orgien, das ist halt irgendwie ein basisdemokratischer Prozess ist. Es gibt irgendein Thema, da können irgendwie 100 Entwickler abstimmen, jeder hat eine Stimme dafür, und es gibt dann irgendwelche Ämter und all sowas.
So wie bei Debian zum Beispiel, die ja, das ja Freebies, zur Perfektion gebracht haben.
Genau, FreeBSD auch? Ja, FreeBSD hat, glaube ich, auch relativ viel Diskussion und nicht Diskussion, aber auch viel Abstimmerei. Und der Punkt ist, letztendlich erzeugt man damit aber kein technologisches Know-how, behaupte ich. Also das ist, glaube ich, ich bin noch nicht allein, aber durch Abstimmen machst du keinen technischen Fortschritt. Das ist so bla bla bla, aber es bringt halt das Ganze technisch nicht vorwärts. Und
jetzt braucht so einen, es gibt ja diesen schönen Begriff des Benevolent Dictators.
Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob du in dem Fall benevolent sagen darfst, aber
es gibt aber den Diktator.
Ja, es ist, nein, aber ich glaube, es gehört schon.
Naja, dazu. Gut meint das ja, also, oder? Also,
ja, es, aber es gehört schon dazu, dass es jemand, glaube ich, gibt, der den Ton angibt. Mhm. Und der auch so ein bisschen die Herde da lang prügelt, wo sie hin muss.
Also Theo de Rath ist so ein bisschen der Steve Jobs des OpenBSD-Projektes.
Okay.
Wenn du jetzt ja sagst, kriegst du Ärger, was? Naja, gut. Ja, ich meine, das ist etwas, was man halt häufig findet. Es gibt unterschiedliche Kulturen. Ne? Es gibt wirklich Laber- und Konsenskulturen, die können für viele Sachen auch gut funktionieren. Das würde ich jetzt gar nicht
schlecht reden. Aber ich glaube nicht für eine Entwicklung von einem Betriebssystem.
Ja, das ist eine interessante These an der Stelle. Weil das, du meinst, also dein Punkt ist einfach, es braucht einfach diese Schärfe. Ich meine, was ist, wenn er jetzt morgen vom Bus überfahren wird?
Das habe ich schon ein paar Mal gefragt, ob OpenBSD dann wo weiter überleben würde. Ich weiß es nicht. Also sicherlich auf irgendeine Art und Weise, aber es wäre nicht mehr das so. Also weil er hat halt einen sehr eigenen Stil. Mhm. Und ich glaube, das ist das, was OpenBSD auch so prägt. Und ich meine, häufig genug kotze ich über seine Art. Also das ist ganz, ne, muss ich auch so sagen. Es gibt viele Stellen, wo ich wirklich der Meinung bin, so muss man es nicht machen. Mhm. Auf der anderen Seite sehe ich aber auch, was er alles zustande kriegt. So. Und davor ziehe ich auch den Hut. Mhm. Und was er für eine Gemeinschaft eigentlich hat in den OpenBSD-Entwicklern. So. Mhm.
Und das weiß er aber auch zu schätzen, oder? Kein Kommentar.
Mein Gott, wir sind alle nur Menschen, und ich glaube, Menschen haben halt gewisse Charakterzüge und sind halt, aber ja, der Punkt ist, man kann sich ja immer ja aussuchen, mit wem möchte man interagieren und mit wem nicht. Mhm. Ist ja letztendlich so eine Sache, die kann man für sich selber ja auch entscheiden. Und in dem Fall, ich finde es halt, ne, also ich hänge gern bei den OpenBSD-Leuten rum, und ich finde es einfach gut, dass er es tatsächlich schafft, dass wir als relativ kleine Gruppe doch ein sehr fortschrittliches Betriebssystem entwickeln. Mhm. Und das ist auf jeden Fall eine Leistung.
Was würdest du denn sagen, sind so die wesentlichen Punkte, warum man sich für OpenBSD interessieren sollte, wenn man jetzt, sagen wir mal...
Wir haben coole T-Shirts.
Ja, das war natürlich jetzt ein erschlagendes Argument.
Guck dir meinen Schrank an, also was ich alles an OpenBSD-T-Shirts in meinem Schrank habe. Mein Mitbewohner, wenn ich einmal alles so wasche, ist erstmal irgendwie 3 Wochen lang Wäschlein voll.
Gut, aber sagen wir mal, aus Nutzersicht haben wir es jetzt eigentlich schon mal betrachtet. Es gibt halt ein security-orientiertes Betriebssystem, was out of the box eine ganze Menge Dinge mit sich bringt, um eben insbesondere im Netzwerkbereich sichere Systeme zu bauen. Ne? Das sage ich jetzt mal so, ist so die Spezialisierung. Liegt sicherlich nicht irgendwie im File-Server-Bereich, liegt auch nicht auf dem Desktop oder auf dem Laptop, aber das ist das. Der Embedded-Bereich, denke ich mal, ist auch relativ stark, insbesondere durch diese Wireless-Treiber-Geschichte. Also ich sehe häufiger OpenBSD-Systeme auf so kleinen Böckschen. Da gibt es ja auch diese lustigen Sökris-Boxen.
Richtig.
Die sind ja sehr populär. Was, gut, das ist sozusagen jetzt die Anwenderseite. Wenn man jetzt Lust hat zu entwickeln, was ist denn so der beste Weg, mit OpenBSD da die Geschmacksrichtung aufzunehmen?
Wenn man Lust hat, was zu entwickeln? Einfach an einem Betriebssystem umzufuschen?
Keine Ahnung.
Oder?
Ja, fuschen oder die Sachen nach vorne zu bringen, keine Ahnung.
Ich würde behaupten,
ich wollte darauf hinaus, wo soll man sozusagen anklopfen? Also wenn jetzt sozusagen jemand Lust hat, sich technisch einzubringen.
Okay, also der beste Weg ist, würde ich sagen, zum einen haben wir ein öffentliches Bug-Tracking, wo immer also offene Bugs sind. Das heißt also, wenn ich tatsächlich interessiert bin, irgendwie OpenBSD voranzuheben, gucke ich natürlich, da sind da Bugs, die ich fixen kann. Der andere, der Klassiker ist ja eigentlich eher so, ich habe OpenBSD installiert und stelle fest, irgendwas in meinem Laptop, auf meinem Desktop, an meinem Server funktioniert nicht. Also ein Gerät. Das ist ja so der Klassiker. Also ich bin damals bin ich dann tatsächlich vom Anwender, Administrator, jemand, der es beruflich einsetzt, zum Entwickler geworden, weil ich halt eine UMTS-Karte, die funktioniert hat. Und die habe ich halt dann zum Laufen gebracht und so, das war halt der Weg. Und das ist halt so ein klassischer Weg. Man hat halt irgendwie Hardware, die nicht richtig funktioniert, man findet einen Bug im System, also ich benutze es und stelle fest, oh, das funktioniert nicht richtig, mache ich doch mal heile. Und dann schicke ich einen Diff. Das ist ja so der nächste Schritt, dass man sagt, okay, ich habe einen Bug, ich fixe ihn und was mache ich dann? Ich schicke einen Diff. Den Diff schickt man normalerweise dann an die Tech-Mailing-Liste, tech@openbsd.org, und da gucken sich dann OpenBSD-Leute das an. Und dann kriegt man irgendwie Feedback. Und das ist so, denke ich mal, so der klassische Weg. Dann gibt es verschiedene Leute, zum Beispiel Art. Art ist ein Schwede, der hatte früher, hatte immer noch so eine öffentliche To-Do-Liste, was aus seiner Sicht an OpenBSD immer gefixt werden müsste. Das ist auch ein Klassiker. Sind auch schon viele Leute drüber ins Projekt gekommen. Das ist so, denke ich mal, oder natürlich gibt es halt, also ich meine, wenn man sich so ein Projekt anguckt, es gibt immer irgendwas, was man daran besser machen kann. Es gibt vielleicht auch selber Ideen, die man gerne mal, also ich denke mal gerade, wenn man zum Beispiel Informatik studiert und Betriebssysteme Vorlesungen hat, findet man garantiert Sachen, die man gerne in seinem eigenen Betriebssystem sehen würde. Kann man ja auch einfach mal anfangen, es zu bauen und sich mit...
Insbesondere, wenn es natürlich sicherheitsrelevante Aspekte abdeckt, ne? Denke ich mal, dürfte das Interesse besonders groß sein.
Richtig, aber es gibt, also ich habe halt
schon... Ich will euch jetzt nicht so festnageln auf dieses Security-Ding, aber es ist ja ganz klar, dass...
Heißt ja auch Secure by Default. Also ich meine, das haben wir ja nun selbst als Slogan. Also okay. Von daher... Also das ist, also ich denke mal, das sind so die Wege, wie man da eigentlich rangeht. Aber ich denke mal, was halt zum Beispiel immer so der eher nicht so der beste Weg ist, so diese klassische Frage auch so auf der Mailingliste, hey, wo kann ich denn anfangen zu helfen? Hey, such dir einfach eine Stelle so.
Okay.
Also weil, also ich denke mal, wenn man irgendwie Interesse hat, findet man einfach genug.
Und so an öffentlichen
Ports ist auch noch eine gute Variante eigentlich.
Oh ja.
Weil es gibt ja, also muss jetzt, ich tut mir leid, ins Wort fallen, aber nein. Das wäre auch so ein sehr
wichtiger. Ist sowieso noch ein interessanter Punkt, den ich ganz vergessen hatte.
Genau, also.
Sag mal was dazu.
Also im Prinzip ist ja, wir hatten ja vorhin das, ne, ein OpenBSD-Release ist ja ein komplettes Betriebssystem. Und ein Betriebssystem besteht natürlich nicht nur aus dem Basissystem, sondern aus diversen Applikationen, die man ja sonst, zum Beispiel, wenn man von Linux kommt, auch aus einem Linux-Desktop kennt. Also zum Beispiel, was weiß ich, fängt an bei sowas wie MPG, 3.2.1, XMS, MPlayer, VLC, Firefox, Opera.
OpenOffice, you name it.
Genau, you name it. Und das alles ist natürlich nicht Bestandteil des Basisbetriebssystems von OpenBSD, sondern das kommt aus den sogenannten Packages und Ports. Packages sind ja die Binärpakete, die man installieren kann und die werden aus dem sogenannten Portsystem gebaut.
Ist das dasselbe Portsystem, was auch bei den anderen BSDs zum Einsatz kommt?
Die Basis ist die gleiche. Aber es ist halt, also Jordan Hubbard, der mittlerweile ja bei Apple relativ weit hoch die Karriereleiter gefallen ist, war ja ursprünglich mal FreeBSD, hat ja FreeBSD ja mit aufgezogen und hat das Ports-Framework damals da geschrieben. Davon wurde Mark SP inspiriert, das gab es auch ursprünglich bei OpenBSD und mittlerweile ist das Portsystem komplette Rewrite. Also das Framework für das Ports bauen. Und
innerhalb von OpenBSD.
Und die Ports an sich sind BSD-spezifisch. Also jedes BSD hat seinen Ports-Tree, aber das ist nichts, was irgendwie zusammenhängt. Und was jedoch gemacht wird, natürlich, wenn ich eine Applikation portiere, irgendwie von Linux nach OpenBSD für den Ports-Tree, dann gucke ich natürlich, gibt es den Port schon bei FreeBSD? Was haben die eigentlich für Patches gebraucht, damit sie es auf eine BSD zum Laufen kriegen? Und aber da ist auch das OpenBSD Ports-System eigentlich so das, wo ich behaupte, dass es die beste Qualität hat. Wir haben sicherlich nicht die meisten Ports,
ja.
Aber
Was, woran drückt sich diese Qualität aus?
Dass einfach du im Prinzip, also die Sachen, die du hast, die funktionieren. Und du hast halt, also ich bin halt relativ häufig, als ich mit FreeBSD da mal in der Ecke geguckt habe, so auf die Schnauze gefallen und habe halt bei OpenBSD so das Gefühl, wir haben zwar nicht immer die neuesten Versionen, aber so das, was es als Pakete gibt, funktioniert dann auch. Mhm. Ist aber natürlich immer ein sehr subjektives Gefühl auch.
Also, naja, bin ich wohl meinen. Ich meine, was...
Ja, richtig,
was,
ja. Aber es geht ja auch so ein bisschen darum, jetzt hier die starke Seite von OpenBSD zu betonen, also behaupte ich einmal so, ne? Wir haben auf jeden Fall die beste Qualität. Gut. Und auf jeden Fall ist das natürlich auch ein...
Also du bist zumindest, sagen wir mal, jetzt mit der Portqualität bei der Nutzung von OpenBSD zufrieden. Also richtig. Du hast den Eindruck, ja, dass wenn du jetzt das Portsystem benutzt, um irgendwas zu installieren, dass du eine relativ niedrige Fehlerrate hast.
Ja, aber einer meiner engeren Freunde gehört ja auch zu den Leuten, die im Portsystem ständig aufräumen. Achso,
das heißt, du darfst gar nichts dagegen sagen. Sonst gibt es Community-Strafe.
Richtig. Naja, und das ist immer ein guter Weg, um sich auch einzubringen, weil das ist nämlich auch der Klassiker, dass man nämlich wieder einer von denen, wie man eigentlich zu sowas kommt, dass man sagt, hey, jetzt habe ich mir OpenBSD installiert, jetzt habe ich so die Applikation, die ich sonst habe, aber meine Lieblingsapplikation, die gibt es noch nicht als OpenBSD-Paket.
Ran damit.
Richtig, und das ist natürlich auch so ein sehr guter Weg zu helfen, einfach weil das ist das, was auch anderen Leuten hilft wiederum. Das
ist auch aus meiner Erfahrung, ich habe wenig damit gemacht, aber hier und da auch mal um Ports gekümmert. Ist auch ein guter Weg, um die Spezifika eines Betriebssystems kennenzulernen, weil es genau darum geht.
Und eigentlich, da sind wir uns auch damals zum ersten Mal über den Weg gelaufen, lieber Tim. Bei Darwin Ports, da hattest du nämlich 2-3 Ports submitted und ich habe die committed, weil ich habe mich ja früher Darwin Ports gemacht. Da haben wir nämlich das erste Mal Kontakt gehabt.
Das stimmt.
Ja. Lang ist her.
Lang ist her. Aber damit machst du nichts mehr mit Darwin, ne?
Gar nicht mehr. Das hat sich etwas zerschieden mit Apple 2005. Mhm. Aber das ist, wie gesagt, nicht Bestandteil von OpenBSD und da, das kann man auch auf meiner Webseite nachlesen. Da muss man jetzt nicht weiter ins Detail gehen.
Gut, nee. Ja, was ist, vielleicht nochmal so ein bisschen was zu dem aktuellen Stand der Dinge. Also, was ist denn das aktuelle Release gerade?
4.4.
4.4. Und man kann jetzt davon ausgehen, dieses Jahr wird es 2 weitere Releases geben.
1. Mai, 4.5.
Und was ist denn so der Umfang der Änderungen? Also ich meine, ist das jetzt nur so, sind das so 50 Zeilen Text, wo drin steht, wir haben irgendwie hier ein bisschen was geändert, da ein bisschen was geändert, oder ist es wirklich so von Release zu Release, gibt es da immer so signifikante Schritte?
Ich hab mich vorhin mit Bernd unterhalten, weil ich mir sicher war, dass wir diese Frage stellen müssen. Wir haben halt versucht, auf dem Weg hier zur Wohnung zu überlegen, was es eigentlich so an Änderungen gab. Weil es ist schon ganz schön schwer, so, ne, aus dem aktuellen Hirn einfach so abzurufen.
Ja, ja.
Eine der Sachen, woran Mark Ketten ist, auch einer der Holländer, und der im Augenblick ganz viel im Spark-64-Bereich entwickelt, der auch Support für die ganzen neueren Suns geschrieben hat, der arbeitet gerade an der... Es gibt bei großen Suns ja diese ganzen Unterteilungen in verschiedene Zonen oder irgendwie was. Und der arbeitet gerade an dem Support für diese Zonen, sodass man tatsächlich auch auf diesen riesengroßen Sun-Server-Systemen OpenBSD überall fahren kann. Mhm. Das wird er wohl auch schaffen bis 4.5. Dann wird es wohl tatsächlich, wurde OpenBSD, während wir in Coimbra waren, beim Hardware-Hackathon im November, auf das OpenMoko portiert. Mhm. Noch nicht komplett, also es ist noch nicht wirklich in einem...
Also auf das Gerät, auf den Freerunner, meinst du?
Ja, genau, auf den Freerunner, mhm, genau.
Weil OpenMoko ist ja sozusagen die Software.
Ich meine auf den Freerunner, pardon. Mhm. Es ist natürlich noch nicht in dem Zustand, dass man damit irgendwie sinnvoll was machen kann, aber es bootet und man sieht es booten und es ist ansprechbar so.
Man kann auch dann schon telefonieren, oder?
Ich sagte, man kann es nicht sinnvoll benutzen. Telefonieren kann man auch nicht sinnvoll damit mit unter OpenMoko, aber das ist mein persönlicher. Ja, ich hab eins und ich habe es versucht und es geht nur manchmal so.
Okay.
Aber auf jeden Fall, das ist auf jeden Fall was auch irgendwie passiert ist. Dann, wie gesagt, jede Menge Änderungen im Netzwerkbereich, das, was in Coimbra auch gemacht wurde, was sich, denke ich mal, auch auf die Performance im Netzwerkdurchsatz auswirken wird. Mhm. Was hatten wir vorhin noch gesagt?
Wie sieht denn das so mit den aktuellen, also wir haben es vorhin schon so ein bisschen angesprochen.
Gnome,
also
Desktop, Gnome, die neue Version von Gnome wird enthalten sein. Okay. Da arbeiten Jasper und Antoine, also ein Franzose und ein Holländer, sehr aktiv dran. Mhm. Also Jasper ist auch einer von den sehr, sehr aktiven Ports-Leuten. Die arbeiten im Augenblick daran, dass sie halt ein aktuelles Gnome bereitstellen, was natürlich, wir hatten es vorhin, ne, so Desktop ist nicht ganz so die Stärke, aber es ist natürlich dann auch mal wieder richtig schön, dass man ein aktuelles Gnome dabei hat.
Ja.
Ich habe dich unterbrochen, tut mir leid.
Ja, nee, macht ja nichts. Meine, gerade jetzt im Betriebssystembereich, wir haben ja nun 2, also ich sehe das derzeit in der PC-Technologie gibt es einfach derzeit zwei wesentliche Umbrüche, worauf die Betriebssysteme reagieren müssen. Das eine ist 64-Bit und das andere ist Multicore. Also
richtig.
Man hat es jetzt in zunehmendem Maße mit Multiprozessorsystemen zu tun, einfach weil... In
zunehmendem Maße kannst du noch irgendwo... Wo kaufst du ein Single-Core-System?
Klar, naja gut, ich meine so im Embedded-Bereich oder so sind sie...
Ja, da noch, aber sonst, also abseits also Server,
ja,
geht gar nicht mehr Notebooks. Welches Notebook ist im Moment noch Single-Core?
So geht's los, ne? Und ja. Aber sagen wir mal so, wenn es zwei Cores sind irgendwie, dann ist es vielleicht noch zu verkraften, wenn man das nicht besonders gut unterstützt, aber in zunehmendem Maße werden wir uns wahrscheinlich mit 8, 16, 32 und was weiß ich, wie viele Cores noch rumschlagen müssen. Wie sieht's denn da bei OpenBSD aus? Wenn ich schon so höre, so irgendwie nicht so reentranter Kernel, ist das natürlich
also,
eine Frage, die ich stellen muss.
Also wir fahren, also Dual Core geht problemlos so, also SMP ist auch kein Problem.
Mhm.
Natürlich ist die Frage, wie viel Nutzen es hat. Also so man merkt den Unterschied zwischen Single Core und Dual Core auf jeden Fall. Also auch Multiprozessor, Maschinen auch gerade zum Beispiel bei einem Webserver, wenn man tatsächlich seinen Webserver unter oben ist, merkt man es natürlich. Bei einer Firewall zum Beispiel macht es überhaupt keinen Sinn. Also da siehst du nicht mal irgendwie was. Das, ne, weil die zweite CPU läuft fast nur idle, wenn du wirklich eine normale Firewall hast.
Weil die so schnell ist?
Nee, oder? Aber was machst du auf einer Firewall? Wenn nicht der Kernel es unterstützt, dass du zum Beispiel ständig auf beiden CPUs zum Beispiel das Packet-Filtering machst.
Ja, das könnte er ja unterstützen.
Richtig, aber das tun wir nicht.
Ach so, ja gut.
Oder ja, aber soweit ich zumindest weiß. Also, aber was zum Beispiel eine Möglichkeit wäre, wo die entsprechenden Leute über nachgedacht haben, ist, wenn du IPsec-Endpunkte hast und du hast eine Multicore-Maschine, dass du zum Beispiel die anderen Cores als mathematische Koprozessoren einsetzt, um noch schneller verschlüsseln zu können. Aber das sind so Modelle, wo man zum Beispiel dann gut ansetzen könnte, aber es wird im Moment nicht unterstützt. Ich weiß gar nicht, was so die Maximalanzahl an CPUs ist, die wir zum Beispiel auf Spark 64 unterstützen. Ich meine, es ist 16 oder 32 sogar. Also da kann man durch.
Okay, aber grundsätzlich ist sozusagen Multicore und mehr Prozessor-Support ist vorhanden.
Auf gewissen Architekturen, also Mac-Powered PC, Spark 64, i386, AMD 64 sind, glaube ich, diejenigen, welchen, die wir im Augenblick unterstützen.
Für Multicore.
Mit Multicore.
Und an
also
sich
nicht Multicore, Multiprozessor.
Okay.
Ist ja, also ich meine, Multicore
läuft
ist ja
das gleiche raus.
Naja,
es gibt Unterschiede mit Caching und so, okay, aber gut. So tief müssen wir jetzt auch gar nicht graben. Und welche Plattformen werden denn überhaupt unterstützt? Also welche Prozesse, wie weit ist denn OpenBSD so portiert? Wird das nicht fast nur auf PCs eingesetzt?
Nee. Also der Vollständigkeit halber auf openbsd.org gucken, aber es ist auf jeden Fall, also es gibt Alpha-Ports, Mac Power PC, Mac 68K.
Alte Scheiße.
Ich bin der Meinung, müsst ihr solche Dinger nur noch wegschmeißen, weil sie viel zu viel Strom fressen und nichts taugen.
Ja.
Spark 64, Zaurus, kennt auch jeder, der auf den CCC-Events eigentlich war, vom Stand von Vim, diese kleinen Zaurusse, die mit OpenBSD laufen. Also diverses so. Anders als NetBSD versuchen wir nicht jede Hardware unterm Himmel so zu unterstützen, aber wir machen natürlich auch kein Cross-Compilat. Anders als NetBSD, die zwar irgendwie cross-kompilieren können, aber dann auf der eigentlichen Architektur nicht mal richtig laufen.
Mhm.
Aber das ist, also wir unterstützen schon so diverse Architekturen. Es gibt auch welche, die wurden mit der Zeit weggeräumt, weil sie nicht mehr gebraucht wurden.
Mhm.
Also es wurden auch Ports einfach abgekündigt für gewisse Architekturen. Aber so die Standards unterstützen wir eigentlich alle so, also gerade so Alpha und so auch noch.
Und was
SGI.
Was ist so mit dem, so der zweite große Punkt neben Multicore, Multiprozessor sehe ich, ist halt die Transition auf 64-Bit. Ist die schon irgendwie abgeschlossen?
Ja, was heißt Transition auf 64-Bit? Also ich meine, Spark 64 ist von Haus aus die ganze Zeit 64-Bit gewesen. Unterstützen wir auch.
Okay.
Also das ist, die Frage ist halt, in welchen Subsystemen du immer 64-Bit hast. Wir haben es jetzt bei UFS2 natürlich. Da UFS2 ist ein 64-bittiges Dateisystem. Da ist natürlich die Frage, die ich mir manchmal stelle, warum hat man überhaupt den Schritt gemacht und ist nicht gleich von 128-Bittiges gegangen? Aber das sind dann so Detailfragen. Und
du meinst jetzt, was die Adressierung des Speicherplatzes betrifft? Ne, ich rede jetzt im Wesentlichen von 64-Bit-Adressierung, also mehr als 4 GB RAM. Das ist und halt ja auch der 64-Bit-Instruktionssatz jetzt auf PC-Prozessoren. Genau, die AMD64-Plattform. Das ist ja, glaube ich,
unterstützen wir. Also das, was natürlich auffällt, was noch nicht läuft unter AMD64, ist, meine ich, die Linux-Emulation. Weil das natürlich ein Teil ist, wie du auch gewisse Programme, die es nicht im Source Code verfügbar gibt für OpenBSD, also die nicht im Source verfügbar sind. Da ist zum Beispiel Opera. Opera gibt es natürlich als Browser für Linux, den kannst du in der Linux-Emulation laufen lassen.
Ah ja, aber
und
das läuft dann nicht in der 64-Bit-Variante.
Das läuft nicht auf AMD64.
Mhm.
Solche Sachen gibt es natürlich. Aber ansonsten, also AMD64 läuft und Spark 64 auch und MIPS ist, glaube ich, auch 64-Bit, also unterstützen wir auch. Mhm.
Gut, dann ist die Zukunft ja schon da.
Ja.
Super. Haben wir was Wichtiges vergessen? Was stehen so in diesem Jahr an interessanten Veranstaltungen an? Ich nehme mal an, ihr werdet alle wahrscheinlich wieder in Holland auflaufen. Ja,
selbstverständlich. Also es gibt auf jeden Fall natürlich jetzt, steht vor der Haustür, FOSDEM. Da ist OpenBSD-Stand.
Das ist immer im Februar, das genau. Ist in Brüssel, in den kalten, zugigen Hallen.
Richtig, genau. Ist aber sonst eigentlich ein wirklich schöner Event, weil er sehr community-orientiert ist.
Mhm. Das stimmt, sehr viele Entwickler.
Ja. Dann Haare natürlich.
Aber man sollte sich auf jeden Fall gut warm anziehen.
Ich werde auch jedes Jahr krank zur FOSDEM, deswegen fahre ich nicht mehr hin.
Ich wundere mich auch, wie die Leute das schaffen. Also ich war da irgendwie 2-3 Mal und es ist was Zugigeres.
Richtig.
Wenn man es wenigstens mal im Juni machen würde oder so.
Also ja, es gibt halt H als großen Event, denke ich mal, dieses Jahr.
Hacking at Random, das Camp der Holländer.
Genau, 13. bis 16. August. Mhm. Jawohl, BSD Village wird es auch geben. Mhm. Wim und ich organisieren das, wie die letzten Male. Mhm. Was gibt es denn dann noch so?
Dem kann man sich anschließen, wenn man möchte.
Richtig, da gibt es dann auch eine Webseite zu, da kann man sich vorher anmelden und dann organisieren wir das alles. Mhm. Ich überlege gerade, was noch so an Events gibt.
Es gibt doch da in der Schweiz auch immer so eine BSD-Konferenz, oder?
Ja, Schweiz.
Basel oder so?
Nee.
Nee?
Nee. Also da gab es die EuroBSD. Es gibt natürlich die EuroBSD, die wandert aber jedes Jahr. Dies Jahr ist sie in England und ich meine Juli? Ich weiß es gar nicht. Also EuroBSD.org, für die, die nachgucken wollen, ist auf jeden Fall so eine der BSD-Konferenzen. Also nicht OpenBSD, sondern wirklich BSD-lastig dann.
Und dann gibt es diese Sache in Venedig.
Richtig, wobei es nicht klar ist, ob es die dies Jahr in Venedig geben wird oder ob sie woanders stattfindet.
Ah ja.
Es kann sein, dass es aus diversen organisatorischen Gründen das jetzt mal irgendwo anders hin verlagert wird. Mhm. Aber das wäre sonst, so OpenCon war sonst auch immer wirklich gut und auch zu empfehlen. Und natürlich der Kongress.
Der Kongress immer.
Der
schön.
Ist ja jetzt noch. Auch noch
spielt das eine große Rolle für euch? Also ist das eine.
Ja. Also es ist, also für euch ist natürlich immer so die Frage, für mich persönlich spielt der Kongress eine große Rolle, weil es mein Weihnachten ist.
Ich meine jetzt einfach so explizit für, ich weiß, dass OpenBSD da auch mal sehr präsent ist, aber was bringt der Kongress dem Projekt?
Publicity, aber auch einfach das Ende des Jahres mit einer Menge Gleichgesinnter zu verbringen und einfach da auch mal so ein bisschen dann also, zu entspannen und halt einfach, aber viele Leute.
Aber ich meine, gibt's da auch nennenswerte neue Kontakte, ist das so irgendwie ein Ort, um Leute irgendwie an OpenBSD heranzuführen?
Wahrscheinlich. Oder? Also ich weiß nicht genau, weil ich ja im Prinzip
zu sagen, ne?
Ja, wenn man über die Jahre dabei ist, dann natürlich gibt es halt immer Leute, die man, aber die infizieren wird überall. Also ob das nun Camp ist, Congress, irgendwelche anderen Messen. Mhm. Die Leute, ne, dadurch, dass halt Wim sich immer so den Arsch aufreißt und überall ist, kannst du halt schwer sagen, von welcher Veranstaltung kommen die Leute wirklich. Mhm. Aber es ist natürlich, ist Congress so eine der Sachen, wo man natürlich viel mit den Leuten ins Gespräch kommt. Gerade weil man halt eben nicht nur 2 Tage, wie bei manchen Wochenendkonferenzen, sondern man hat halt relativ lange Zeit. Und dann kommt es halt auch vor, dass man sich mal häufiger über den Weg läuft und ein bisschen mehr schlagt oder sich tatsächlich Leute, das haben wir beim Congress auch, Leute mit ihrem Problem an den Tisch kommen und sagen, hier, könnt ihr das fixen. So.
Mhm. Und also könnt ihr dann auch.
Ja, der Standard ist dann natürlich, hey, erstmal ne, 3-4 Bier und dann gucken wir weiter.
Ja, ich sag nur Humpa. Das müssen wir vielleicht nochmal als letztes aufklären. Wo kommt denn diese Affinität her zu diesem Humpa-Phänomen? Also das ist ja.
Du redest leider mit dem Falschen.
Tue ich das?
Ja, weil ich hasse diesen Humpa-Wahn. Also mir persönlich geht er furchtbar auf den Senkel, aber erklären kann ich es trotzdem. Es gibt eine Band, ich glaube, die kommt aus Finnland, die nennt sich Elekelasi.
Elekelasit.
Ja, wie auch immer. auf jeden Fall, die covern berühmte Lieder und singen die halt dann auf Finnisch, also zum Beispiel, was ich, Final Countdown und was hast du nicht gesehen, die haben jetzt schon zig Sachen gemacht. Und da gibt es halt immer wieder das Wort Humpa drin. Und das Ganze begab sich zu der Zeit ich weiß gar nicht, es fing irgendwann auf irgendeinem Hackathon, glaube ich mal, an, ursprünglich. Und auf jeden Fall so richtig populär und so, dass es alle wirklich genervt hat, war dann das Camp 2003.
Kann mich noch erinnern.
Und wo dann so ein paar Spezialisten dann tatsächlich, also über das Ganze, also das letztendlich sind ein paar Leute, die Tag und Nacht übers Camp gezogen haben, nur Humpa gerufen. Und aber auch ohne, das war dann ohne irgendwelche Assoziationen zu OpenBSD, sondern die haben es halt bei uns aufgegriffen und dann wurde es so zelebriert. Mhm. Aber seitdem ist es halt irgendwie präsent und hängt auch an uns. Irgendwie dran so.
Obwohl das eigentlich gar nicht so gut ist.
Weiß ich nicht. Also ich bin einfach, aber ich bin da auch, vielleicht, weiß ich nicht. Also es ist halt ganz spaßig so für einen Abend so, aber dann ist es auch mal wieder gut. Also die Musik ist auch einfach auf Dauer nervtönend. Ja,
das ist wirklich großartig. Wer das nicht kennt, muss unbedingt mal reinhören. Der Leckeläse, ich habe jetzt keine Ahnung, wie man es genau schreibt, steht auf jeden Fall in den Links. Ist irgendwie sehr finnisch. Ist halt so Polka und
genau.
Verrücktes Zeug. Hat aber auf jeden Fall großen Kultfaktor und eine Menge devote Anhänger. Das kann man auf jeden Fall sagen. Na gut, das will ich euch gar nicht anhängen. Ja, Felix, haben wir's? Fällt dir noch was Wichtiges ein, was ich vergessen habe?
Ich glaube nicht.
Nö? Super. Na dann sage ich vielen Dank für die Ausführungen zum Projekt OpenBSD. Haben wir das jetzt endlich auch im Kasten nach einem anderthalb Jahr. Mal gucken. Hier geht's dann auch bald wieder weiter. Ich bin gerade auf Podcast-Reise im deutschen Nordwesten.
Im Ammerland.
Heißt das so?
Ich weiß gar nicht, wo Ammerland ist abgebrannt, aber so ungefähr. Ich glaube, das ist hier oben Ammerland.
Genau. Das heißt, auch die nächste Sendung wird hoffentlich, so sie mir nicht dann noch im letzten Moment aus den Händen gerät, hier aus der Region kommen. Aber wie immer verrate ich nicht, worum es geht, damit die Spannung erhalten bleibt hier bei Chaos Radio Express. Und ich bedanke mich fürs Zuhören, zumindest wiederholte. Wie immer, Kommentare sehr erbeten in den Blog-Eintrag zu dieser Sendung oder wenn ihr was nicht ganz so öffentliches zu kommentieren habt, dann vielleicht auch als E-Mail an chaosradio@ccc.de. Ja, und dann sage ich noch Tschüss und viel Spaß bei Chaos Radio Express.
Bubbles, Bubbles.